Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Aniletten und unser heutiger Gast hat eigentlich gar nichts mit Wein zu tun. Also zumindest mal auf den ersten Blick. Denn wir haben Lotte zu Gast, Sängerin und auch bekannt aus Sing Meinen Song, was ihr bestimmt alle gesehen habt. Sie kommt aus einer Weingegend und zwar aus Ravensburg. Deshalb bin ich gespannt, was sie heute für Weine für uns dabei hat und ob wir die auch schmecken. Terroir Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify, Instagram oder sonst irgendwo im Internet. Aber jetzt kommt Willi.
Und, du kleiner Frechdachs, was gibt's Neues?
Auch gar nicht viel, alles wie immer eigentlich.
Ne?
Alles geil.
Alles geil. Ja. Immer schön. Ich habe mich jetzt mal versucht am Fernsehen. Ich schaue eigentlich kein Fern.
Oh, krass.
Und meine Freundin hat mir erklärt jetzt, was dieses Sing My Song ist.
Ah, Sing My Song.
Ja. Weißt du, wo die Promis da irgendwo in Südafrika rumsitzen.
Ja, voll.
Ein bisschen was trinken, MDMA tippen und dann die ganze Zeit Emotionsausbrüche bekommen, weil irgendeiner einen Song...
Ja, das geht ja darum, dass sie gegenseitig die Songs von sich singen.
Ich habe keine Ahnung, um was es geht.
Also du würdest einen Song von mir singen, ich würde einen Song von dir singen.
Okay.
Neu interpretieren sozusagen.
Mhm.
Ja, da gibt es bestimmt
Und das auch. Ist dann immer so emotional, dass jeder weint am Ende.
Wenn du einen Song von mir performen würdest, würde ich wahrscheinlich auch weinen.
Ja, aber... aber das ist das Gleiche, wie wenn du einen Wein beschreiben würdest, ja, und ich da hinstelle.
Ja. Aber da gibt es ja bestimmt ein paar geile... Ich würde denken, da gibt es ein paar geile Weine in Südafrika, oder?
Ja, gibt super Weine in Südafrika, ja.
Das ist für mich ja noch so ein komplett...
Ist halt ein cooles Blatt. Land, weil dort kannst du alle verschiedenen Stile so machen an Wein. Also weiß, rot, süß, Sprudel, da geht irgendwie alles in einem Land so.
Weil die
ist
halt
super
auch,
divers.
Weil die halt aber natürlich viel Einflüsse von außen halt genommen haben, wahrscheinlich, um das halt da aufzubauen, oder?
Ja.
Also halt aus. Die haben halt mehr oder weniger das alles dort nochmal in kompakt nachgebaut, sozusagen, das meine ich damit.
Ja, so in etwa, ja, genau.
Was es jetzt hier halt nicht in so einem, in so einer kleinen Form gibt, also nicht jetzt so in einem Bundesland gibt es alle Rebsorten.
Ja, und der Weinbau ist auch noch nicht so alt wie sonst wo.
Sorry, es ist noch sehr früh, Leute. Mein Gehirn funktioniert noch nicht richtig.
Funktioniert später besser?
Klar,
ich bin mir nicht sicher.
Richtig lustig.
Ich hoffe, es funktioniert gleich. Wir haben nämlich schon wieder einen Gast anzukündigen.
Oh. Ja, stimmt. Die war ja sogar bei Sing My Song. Ja, deshalb haben wir gerade drüber geredet.
So schaut's aus, mein Freund.
Alter, du kommst
also
wieder richtig
mal an. Wieder niemand, der, also mal wieder jemand, der nichts mit Wein am Hut
Ein
hat.
Ein Zivilist.
Eine Zivilistin, tatsächlich.
Ja, stimmt.
Heute? Ja.
Ich wollte es noch spannend machen.
Kündigen wir es gleich an. Kennst du noch einen Song von ihr? Weil ich nicht.
Ja, mein Lieblingssong. Mehr davon, auf jeden Fall.
Mehr davon.
Mehr davon. Ist auch ein gutes Motto.
Von ihrem Lieblingssong oder heißt der so?
Nee, der Lieblingssong heißt Mehr davon und ist auch ein gutes Motto für Wein.
Dann hoffe ich, dass sie was Gescheites mitgebracht hat, dass wir tatsächlich mehr davon singen können.
Hey.
Und auch trinken. Super. Herzlich willkommen, Lotte.
Lotte.
Hi, Curly.
Hey, Willi.
Geht's gut?
Ja, ist schön.
Super. Machst du halt mal den Lied so ein bisschen?
Du wünschst dir das, aber ich mach's einfach nicht.
Okay.
Doch, ja doch.
Dann begrüß mal unsere Gästin.
Das kriegen wir hin. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil heute haben wir die wunderbare Lotte zu Gast.
Hallöchen.
Und ich bin auf jeden Fall auch schon verwundert, weil ich habe gehört, du bist mit deinem eigenen Auto hergekommen.
Ja, ich glaube, ich lasse es auch stehen nachher. Jetzt, wo ich diese Flaschen da sehe. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
Das ist geil. Du bist mit dem Auto zu einem Wein-Podcast gefahren.
Ja, ist geil. Aber das könnte doch von mir
nicht
sein.
Ich habe nicht so viel nachgedacht.
könnte genau von mir sein. Sehr sympathisch.
Mutig, könnte man sagen.
Ja, ich glaube, ich lasse es tatsächlich stehen, jetzt, wo ich die guten Weine sehe. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich war so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht so richtig. Alle haben so eine Ahnung und ich habe ehrlicherweise nicht so einen richtigen Plan. Von Wein, genau. Ich glaube, ich bin eher auf deiner Seite heute.
Das ist Aber die Seite macht eigentlich fast noch mehr Spaß, weil man kann einfach sagen, was schmeckt oder schmeckt nicht. Das finde ich entspannt.
Ja. Und ist Wein ja für alle da, nicht?
Das stimmt natürlich.
Ganz genau. Und ich mag auf jeden Fall Wein und er ist ein großer Teil von meinem Leben. Deshalb voll schön.
Oha, da werden wir jetzt.
Wann hast du angefangen? So, wann war der erste Wein-Moment?
Erste Kontakt. Meine Eltern haben früher immer Weinverkostungen zu Hause gemacht. Das war dann, also ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen, meine Eltern großes Haus und das war dann immer der Abend, da war dann der Tisch voll gedeckt. Es gab so richtig gutes so Bauernbrot, gute Butter, guten Käse, also immer Essen dazu. Ich habe tatsächlich auch Käse mitgebracht, nicht nur Wein, sondern auch Käse, weil das gehört bei mir irgendwie halt so dazu. Meistens auch Oliven habe ich jetzt nicht gefunden, aber genau, und da gab es eben verschiedene Weine, irgendwelche Freunde von meinen Eltern waren da und dann wurde genossen. So. Und das ist auch so das Lebensgefühl, was ich mit Wein verbinde, sowas Entschleudigendes, Genießendes, Dankbares.
Wenn Wikipedia mal wieder recht hatte, kommst du aus Ramsburg eigentlich?
Aus dem Schwabenland.
Mann, den wollte ich jetzt ziehen. Ich habe mich jetzt die eine Folge mal vorbereitet und jetzt schaffst du die
Infos. Ach so, ja gut, okay, dann mach halt weiter. Nee, ich sage ja nur.
Ramsburg ist deine Heimat.
Genau.
Und wie lange hast du da so gechillt?
Ich finde es gut, dass du Schwäbisch schwätzt. Ich kann es schon manchmal nicht mehr so richtig, aber das Hasch, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Bis ich 17 war, dann war ich ein Jahr in den Staaten und dann mit 19, 20 bin ich tatsächlich, deshalb, du hast mich gefragt, ob ich dich verstehe, nach Innsbruck gegangen für ein Jahr.
Innsbruck.
Innsbruck, Österreich.
Was hast du in den Staaten gemacht? Mucke gemacht schon, oder?
So diese, kennt ihr diese Highschool-Years, so Auslandsjahr an der Highschool einfach sein und zur Schule gehen.
Warst du so richtig an der Highschool dann da auch austauschmäßig?
Genau, genau.
Boah, das war immer mein Dream, so dieser
Highschool-Musical aufgewachsen. Also so total, das war so meine Teenie-Zeit, meine Jugendzeit. Geil. Und dann fand ich es einfach voll geil. Und es war dann auch ein cooles Jahr. Aber ich musste das dann wiederholen und dann bin ich ein bisschen, deshalb bin ich ein bisschen später dran gewesen, dann am Ende den Rest meines Lebens.
Ja, man kennt's. Aber bei dem Highschool-Jahr, da ging's da auch um Wein in Amerika oder eher um Bier?
Da durfte ich auch gar nicht trinken. Also in Deutschland durfte ich ja schon, so mit 16, aber in den Staaten geht's ja erst mit 21 los.
Stimmt, das habe ich verdrängt.
Das heißt, da war nichts dabei. Erst dann später, quasi nach dem Abi, nach Österreich, Innsbruck. Ich wollte eigentlich Philosophie studieren und habe dann nach 3 Vorlesungen entschieden, dass das nichts für mich ist und habe dann angefangen, noch mehr in der Gastro zu arbeiten. Habe ich davor auch schon, aber da dann richtig im Burrito-Kartell, mega nice, Burritos serviert und dann abends immer Drinks gemacht. So, und da habe ich dann so angefangen, Weine besser kennenlernen zu müssen, natürlich auch, weil ich natürlich den Gästen auch was erzählen wollte dazu.
Weißt du, bist aber Jungsommelier
kommst du ja auch so ein bisschen aus dem Weinbaugebiet, oder? Also Ravensburg ist ja jetzt eigentlich, wenn mir nicht alles täuscht, im Kraichgau. Und da gibt es ja einen Haufen Wein.
Ja, voll. Also gerade wenn man weiter runter Richtung Bodensee geht, da gibt es die ganzen Weinberge. Immer Sonntagsspaziergang mit meinen Eltern da durchgemacht. So, also doch, das kommt da.
Ist schon ein Teil, wie du sagst, von deinem Leben schon seit jungen Jahren an, mehr oder weniger.
Ja, und jetzt mehr denn je. Also an alle da draußen, die mich wahrscheinlich auch nicht kennen. Ich bin Lotte, ich mache Musik. Ich spiele vor allem jetzt nach Corona wieder richtig viel Konzerte. Und da gibt's dann die wirkliche Wein-Experience im Backstage.
Ah, das ist super. Du kannst dich ruhig vorstellen, weil ich glaube, unsere Hörerschaft ist doch etwas verschieden.
Ja, voll. Wie sind deine Fans
eigentlich so? Was sind...
Was die so machen?
Nee, in welcher Altersklasse die so sind?
Bunt gemischt. Also, ja, ich habe so ein paar Kids, die sind dann so 12, 13 und dann gibt es aber auch echt viele erwachsene Ehepaare.
Ich stelle mir gerade so ein Konzert vor, wie so nur Pärchen dastehen.
Es ist komplett bunt, es ist wirklich komplett bunt gemischt.
Ist doch voll nice.
Ja, voll schön.
Ich finde so eine gemischte Fanschaft, oder wie man es nennt, ist eigentlich immer am entspanntesten.
Ja, es hat sich jetzt auch noch ein bisschen geändert. Ich habe jetzt mein drittes Album gerade rausgebracht und es war noch mal ein bisschen komplexer, auch von den Themen und so ein bisschen radikaler, auch ein bisschen schwerer. Also ich habe davor also richtig so Radio, Deutschpop eher gemacht und jetzt das neue Album war ein bisschen irgendwie so ein paar Themen behandelt, die mich halt auch ausgemacht haben. Weiß ich nicht, toxische Beziehungen, sexualisierte Gewalt, Panikattacken, also so ein bisschen tiefer reingegangen und das hat dann, glaube ich, nochmal die Fanbase ein bisschen verändert auch.
Klar, voll. Ja, aber man entwickelt sich ja auch weiter.
Ja, ich fand das auch, oder für mich nach wie vor der perfekte und richtige Schritt, so, weil ich mich auch zeigen wollte, weil ich greifbar sein möchte, weil, ja, so. Aber das hat die Fanbase nochmal so ein bisschen geändert dann natürlich. Klar, weil manche natürlich auch das nicht hören wollen, verstehe ich auch.
Klar, aber dafür sind bestimmt ein paar neue dazugekommen.
Komm, trink mal.
Was haben wir denn hier?
Hier haben wir ein Kabinett von Deal. Goldloch, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ich habe nämlich gedacht, ich bringe heute auch mal eine Flasche mit. Willi hat hier in meinem Auftrag aus der Freundschaft hierher entführt, weil ich bin ja großer Kabinett-Fan. Und ich finde, für das Wetter gibt es eigentlich nichts Geileres wie so einen frischen Kabi, leicht angesüßt und hat auch nur so, ich glaube, 8%, 8,5 sowas um den Dreh.
Mhm. Hammer.
Ist so die Limo heute, gell? Die Sprite mit Alkohol. Ist hervorragend.
Ja, hat tatsächlich was da.
Naja, voll. Da kann man auch immer Leute, die gerade anfangen, so ein bisschen tiefer in Wein reinzugehen, kann man damit immer ganz gut locken.
Aber das ist dann, also ich stelle jetzt einfach doofe Fragen, ne? Weil ich bin jetzt quasi, ich habe gemerkt, ich bin auf jeden Fall eine Ausnahme von, was ihr so bisher an Gästen und Gästinnen da hattet, weil alle irgendwie einen Plan hatten und ich bin eher so auf der anderen Seite, ich genieße halt einfach und habe nicht so den Plan. Das ist aber jetzt nicht lieblich deshalb, oder? Das nach wie vor, ist das trotzdem trocken? Oder wie würdest du es?
In der Kategorie restsüß. Feinherb, oder fruchtsüß. Oder? Es gibt da sehr viele verschiedene, ganz komplizierte Schichten oder Stufen, wie man das so beschreibt. Kabinett wäre so in einer feinherben Richtung. Das ist schon mit Zucker, aber jetzt nicht super viel Zucker. So, Deutschland hatte immer noch ein eigenes Weingesetz, ähnlich wie in Österreich, das Germanische, wo Weine nicht nach der Herkunft bewertet werden, sondern an den Öchselgraden oder an den Zuckergraden während der Lese oder bei der Lese, also im Mossgewicht. Und das ist alles ein bisschen anders und ein bisschen kompliziert. Aber Kabinett hat gerade wieder so seit den letzten paar Jahren so ein kleines Revival. Und ich finde das super, wenn das ein bisschen so schlackert mit viel Säure und auch Süße. Also ich finde die Balance von Säure und Süße immer hervorragend bei den Weinen. Und die beleben halt so, statt ein Kaffee am Morgen ist das schon irgendwie ganz anders.
Vielleicht muss ich mal meinen Rider ändern. Weil also bei uns ist ja so, ich... die meisten Weine, die ich neu kennenlerne, passieren auf Tour. Ich habe auf meinem Rider, alle haben da irgendwas draufstehen als Künstler, aber ich habe halt Weine draufstehen und ich bin so safety-mäßig für Grauburgunder und Primitivo gegangen. Das sind so die Weine, die mir halt immer schmecken.
Jetzt stelle ich die doofen Fragen, weil ich bin ja hier Wirt-Sommelier und nicht der, was ist ein Rider?
Rider ist...
quasi das gibst du dem Veranstalter, dem Konzert-Venue, bevor du ankommst und so ein paar Wochen vorher, damit die wissen, was du möchtest.
Ein Tag vorher.
Ja, also so du bist halt jeden Tag in einer anderen Stadt, ne? Und dann ändert sich alles. Du hast ein anderes Hotel, du hast ein anderes Venue, andere Menschen, alles ändert sich immer. Und dass du so ein bisschen Komfort hast, ein bisschen zu Hause, kannst du halt sagen, ja, ich möchte gerne das und das zu trinken. Ich hätte gerne Ingwer und Zitrone im Backstage, weil ich wahrscheinlich immer Halsweh habe nach der Show und so weiter. Und ich habe da eben noch einen Grauburgunder und ein Primitivo draufstehen.
Und was gibt es da so für Budget? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Popstar wäre und ich würde sagen, ich hätte einen Rider und ich sage, ja, ich hätte da gerne ein bisschen Romane Conti, da gerne ein bisschen Moraché und so weiter.
Also manche
so
streichen auch was.
Exorbitant also, teure Flaschen, die sau schwierig sind.
Ja, es wird auch manchmal was gestrichen.
Ich habe es da auch schon mal probiert.
So der hauseigene Mundschenk ist das dann quasi.
Also man könnte, was ich halt schön finde, dass ich halt dadurch, dass ich jetzt nur so was Grobes draufschreibe, dass jedes Mal was anderes kommt. Also ich habe zu Hause 20, 30 Flaschen, die, keine Ahnung, wie die schmecken werden, wo die herkommen, was genau die sind, weil ich halt auch viel dann mit nach Hause nehmen kann. Und das überrascht mich dann immer. Das heißt, es ist immer auch irgendwie so ein kulinarisches Erlebnis dann.
Das ist nice.
Das ist ganz cool. Aber so das Limit nach oben. Wir haben auch noch ein Portugal draufstehen. Das ist dann so ein Mittelklassiker.
Was habt ihr draufstehen?
In Portugal rum.
Ach so, ja.
Also das ist dann so, das gibt es dann schon auch. Aber das sind die Weine, die ich gerade so kennenlerne und eben jeden Abend irgendwie einen anderen. Manche sind saugut, manche sind nicht so gut. Aber das ist so meine Weinprobe gerade.
Ja, das ist geil, dass man das auch. Ich habe da noch immer alles mit abcatern. Ich habe auch immer alles abgecatert nach der Show, immer das ganze Backstage auf jeden Fall gebracht. Alles rein in den Bus.
Alles, dann, was nicht irgendwie Geräte ist oder festgebunden. Safe.
Und dann irgendwann ist im Nightliner einfach so viel Shit in dem Kühlschrank drin, aus jeder Venue, irgendwelche geilen Sachen. Aber. Dieser Überraschungsmoment ist cool, weil wir hatten dann auch immer irgendwie so draufstehen, lokales Bier oder irgendwas. Ja. Und dann gab es immer irgendwelche crazy bayerischen Bräus, die man irgendwie sonst nie kriegt. So, das fand ich auch immer voll funny. So.
Ja, oder wenn so ein bisschen so da so Liebe reingesteckt wird, dann kommen halt auch Weine, die man sonst jetzt nicht irgendwie in der Supermarktkette kriegt. So. Und dann wird es halt richtig interessant, weil dann ist es das ist irgendwie, was entdeckt man ja sonst nicht, außer du gehst so richtig in, also für mich als normaler Konsument, außer du gehst so richtig in Weingeschäfte und nimmst dir Zeit. Das ist cool.
Wie ist das so auf Tour? Wird eigentlich jeden Tag gesoffen?
Ja.
Schon, oder?
Ja, schon. Also auf Tour, wenn ich jetzt so auf so eine vierwöchige Tour für mein Album gehe, dann versuche ich das nicht zu machen, weil wenn ich trinke, dann rede ich lauter, dann werde ich ausgefallen, dann schlafe ich nicht so gut. So, und dann halte ich es manchmal nicht so richtig durch. Dann leidet irgendwie die Stimme. Aber jetzt so Festivalsommer, dann schon. Ja.
Da wird Gas gegeben, so richtig. Weil ich war jetzt gerade vor kurzem so 4 Tage in der Steiermark und da war auch jeden Tag voller Alarm.
Ja.
Und ich merke dann, ich glaube, ich bin schon ein routinierter Trinker. Alle, die mich kennen, werden das bestätigen.
Ich kann das bestätigen.
Aber dann denke ich mal, so, ich weiß nicht, also du musst ja auch eine Leistung bringen. Ich muss ja nur aufstehen und wieder trinken und Weine verkosten. Aber du sollst ja auch irgendwie ein Konzert halbwegs normal abliefern.
Also ich trinke in der Regel nicht vorm Konzert. Das ist so für mich einfach, weil ich aber auch das Bewusstsein haben will. Ich will irgendwie den Menschen auch was bieten. Da kommen Leute von aus ganz Deutschland oder auch anderswo angereist, haben sich dann ein schönes Wochenende gemacht, sich ein Hotel geholt, ein Ticket bezahlt, so dass... Das will ich natürlich denen auch zurückgeben und auch eine gute Show liefern. Und ich weiß, wenn ich was getrunken habe, dann fühlt sich das für mich alles sehr viel geiler an, aber für die da draußen halt dann nicht mehr. Und deshalb trinke ich vor der Show in der Regel nichts und danach, ich schieße mich auch nicht weg so, aber ich trinke gerne 2, 3 ja, gute Gläser Wein.
Das auch schon gemerkt, man unterschätzt es so ein bisschen. So nach dem 4. Tag merkt man dann schon so, man muss mal so ein Off-Day machen vielleicht, wenn man so auf Tour, irgendwie 2 Wochen auf Tour ist so.
Das würde ich aber auch nicht machen. Da. Also wenn es so durchgeht, crazy. Da ist dann auch tatsächlich dann doch eher morgens aufstehen, joggen gehen, körperlich fit bleiben, gesund essen, das kommt ja auch dazu. Da ist ja auch im Backstage steht ja alles. Chips, Schokolade, so dass du dann sagst, nee, ich mache jetzt einen Salat als Vorspeise und dann esse ich hier Bulgur mit, keine Ahnung was, Protein. Schon ein bisschen Disziplin dann, wenn immer alles da ist. Also stell dir vor, du bist halt jeden Abend, da ist jeden Abend alles da. Der Wein ist kalt gestellt, die Gläser stehen da, es gibt alles. Und dann Nein zu sagen, ist halt schwer.
Ja, ich würde einfach Freistil dadurch kraulen.
Ja, das geht eine Weile gut. Ich mache es ja schon seit 6 Jahren, da kriegt man irgendwann mit, was dann nicht mehr so läuft.
Super. Also ich bin ja froh, dass du heute voll ins Schwarze getroffen hast. Du hast nämlich genau 2 Weine mit, die ich so selber niemals in meinem Leben trinken würde, aber mir bestellen würde. Und auch bei den Rebsorten hast du es so richtig gut. Weil du hast Grauburgunder.
Ja. Das mache ich gerne. Das ist halt, der schmeckt mir. Aber
warum? Super. Bitte erklär mir, warum dir Grauburgunder schmeckt.
Kannst du mir was einschenken, dass ich das gut probieren kann? Dann kann ich es dir vielleicht besser erklären.
Ganz schlechter Wirt, schon wieder nichts eingeschenkt.
Willi hält den Trinkfluss auf jeden Fall schon hoch. Ich merke schon. Bin gespannt.
Also, wir haben hier nur kurz für die Zuhörerschaft: Grauburgunder 2021, der 1000-Sasser von Matthias Gaul aus der Pfalz. Asselheim ist da, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau.
Also ich habe 2 Weine mitgebracht. Das ist einer davon, die ich, wenn ich mal Wein kaufe und nicht den Fondue mitnehme, die ich einfach selber gerne trinke. Und das ist ein kleiner Weinladen bei mir ums Eck. Ich wohne außerhalb von Berlin. Und die haben mir den damals empfohlen. Den fand ich gut. Und seitdem trinke ich den. so viel.
Ja, ist doch geil.
Oh Mann. Aber das, ja.
Nee, ist jetzt auch eigentlich, soll kein Diss sein oder so, aber ich finde es nur lustig, weil ich glaube, 90% aller Gäste, die nichts mit Wein zu tun haben oder hätten,
würden
hätten
das auch
jetzt auch einen Grauburgunder wahrscheinlich mitgebracht.
Aber guck mal, den Wein, den ihr mir hier eingeschenkt habt, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Kabinett Goldloch,
den finde ich unfassbar gut und was meine ich vorher so, ich würde meinen Rider jetzt ändern, weil den finde ich zum Beispiel super frisch und gerade für so einen heißen Sommertag würde ich lieber das haben als so einen Grauburgunder. Jetzt habe ich den Grauburgunder hier und nachdem ich jetzt den Goldloch getrunken habe, stinkt der natürlich jetzt ein bisschen ab.
Du, für
kleine
Beteiligung schreiben wir da eine Weinliste. Kein Problem. hast für jedes Bundesland die richtige Auswahl, da kannst du sicher sein.
Ja, aber ein Kami geht da, geht noch ein Gläschen vor der Show, ein kleines zum Anstoßen.
Ja, das ist ja auch leichter.
Ja, voll. Ja, aber ich finde, du kannst sie auch gar nicht vergleichen. So.
Also jetzt komplett was anderes. Also auch nach dem Goldloch schmeckt der jetzt tatsächlich ein bisschen nach Gummibärchen irgendwie. Aber.
Ah, sehr gut. Was noch?
Ich finde es wirklich auch, findest du das ja nach
Gummibärchen? Ich finde das super nachvollziehbar. Sehr gute Beschreibung. Findest du noch ein, zwei Sachen? Also jetzt. Okay. Ich erkläre dann auch gleich, warum.
Also was ich mag ist, und vielleicht ist das auch was, diesen Geschmack, er ist so ein bisschen fruchtig und er ist aber nicht zu... Für meinen Geschmack nicht zu sauer, weil ich mag zu saure Weine nicht. Alles, was ich glaube, zu viel, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber zu viel Tannine hat. Ja, das geht dann auch vor allem in die Rotweinrichtung.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Tannine. Tannine sind pflanzliche Gerbstoffe, die in der Weintraube und daher auch im Wein auftreten. Zu finden sind sie in Stielen, Baumblättern, Kernen und Traubenschalen. Deswegen gibt es in Rotweinen auch mehr Tannin, weil diese bei der Herstellung länger mit der Schale in Kontakt sind. Es gibt aber auch Weißweine mit Tannin. Der Zeitpunkt der Weinlese beeinflusst die Tannine, denn Tannine können sehr unangenehm sein, wenn sie aus unreifen Trauben stammen. Tannine geben manchen Rotwein ein stabiles Gerüst, um lange zu altern. Zum Beispiel im Fall von Bordeaux oder Barolo, die in ihrer Jugend durch die Tannine sehr anstrengend zu trinken sind. Mit zunehmender Reife werden die Tannine dann immer runder und abgeschliffener. Oha.
Ist das nicht so mein Fall? Ich mag alles, was nicht zu sauer ist, nicht so. Und er hat so ein bisschen eine Süße, aber er ist trotzdem nicht zu süß. So, das war jetzt meine.
Ja, voll gut.
Meine so. Ungelernte Meinung.
Also ja, Grauburgunder, ich meine, für unsere Hörerschaft, wir wissen ja schon, wir sind nicht die größten Grauburgunder-Fans. Natürlich gibt es auch gute Grauburgunder. Ist halt so eine Modeerscheinung. Ich glaube, Grauburgunder wird immer am meisten dann getrunken, weil es, ich sage immer, weil es am wenigsten wehtut. So.
Genau.
Du hast es ja gut beschrieben. Es hat so eine Frucht, aber keine wirkliche fokussierte Frucht in irgendeiner genauen Richtung. Dann hat es halt immer wenig
ein
Säure.
Pfirsich. Pfirsich ist schon ein bisschen.
Ja, ja, gut, ja, Pfirsich ist gut. Dann hat es immer so wenig Säure halt. Ja. Larifari. Und ist auch relativ schnell weg.
Ja.
Betrifft den auch. Der ist komplett fehlerlos. Der ist.
Genau.
Also ein tadellos produzierter Grauburgunder eigentlich. Die Gummibären kommen wahrscheinlich daher, dass der relativ kalt vergoren ist. Dann passiert wenig bei der Gärung, also können wenig Fehltöne und so entstehen. Dann wahrscheinlich ist so ein bisschen Aromahefe dabei. Mhm. So ein bisschen Reinzucht, Aromahefen, die das Ganze noch ein bisschen fruchtiger gestalten sollen. Es geht auch oft so in diese Gletschereiszuckerl-Aromatik. Kennst du diese Gletschereis?
Ja, die mag ich aber eigentlich nicht so.
Ja, ja, und auch Gummibärchen und so. Aber eigentlich tadellos. Aber ich frage mich halt nur, warum immer Grauburgunder? Ist auch oft so eine Preisfrage.
Genau,
Grauburgunder
deshalb.
Ist auch immer ein bisschen günstiger meistens, als jetzt ja. Riesling oder sonst. Und es steht halt wahnsinnig viel rum. Gar nicht so wenig. Und ich glaube, deshalb schmeckt das immer so. Ich würde mir jetzt, ich könnte gegen den Wein nichts sagen. Also der ist qualitativ Bingo Bongo, Supermarktwein für so wahrscheinlich 8 Euro, 9 Euro, was der kostet im Weinladen.
Ja.
So, also unter einen 10er wahrscheinlich. Und ist ein tadelloser Wein, nicht? Aber tut nicht weh. Aber er berührt mich jetzt auch nicht. Wenn ich das Goldloch davor habe, da habe ich was im Mund, das dauert ein bisschen länger, da muss ich ein bisschen nachdenken. Das hat Säure hier, Süße da, ist komplexer. Und das ist halt ein sehr einfach gestrickter Wein, über den man wenig nachdenken muss. Aber das ist ja wahrscheinlich bei dir auch, weil nach einem Konzert willst du nicht nachdenken über einen Wein, sondern du willst einfach ein gutes Glas Wein genießen.
Naja, also ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie, wie schon gesagt, die erfahrenste Weintrinkerin und ich kann ja jetzt gerade auch viel dazulernen. Was auf jeden Fall gut ist bei dem, also Riesling zum Beispiel ist mir in der Regel, und das kann ich auch nicht für alle sagen, weil ich nicht alles probiert habe, tendenziell ein bisschen zu sauer. Stimmt das? Ist der saurer? Häufig?
Schon oft gut Säure-Riesling, oder? Also natürlich nicht ja. Viel, aber schon.
Ja. Ja.
Säure ist halt aber auch was, glaube ich, oder ist auch so, ohne Säure ist ein Wein tot.
Ja.
Also man braucht Säure im Wein.
Ja.
Wenigstens ein gewissen Maß. Wenn man jetzt niedrigere Säure bevorzugt, ist okay. Aber oft ist es dann der Fehler so, dass Säure teilweise nicht so gut eingebunden ist. Oder dass man... Ja, was auch nicht. Dass man das einem stört, ich kann es mir nicht vorstellen. Trinkst du deine Cola zum Beispiel mit Zitrone?
Oder ja, trinkst doch
du
gerne.
Ja.
Doch, gerne. Das brauche ich
aber. Das ist ja auch eine Erfindung von Coca-Cola, als die draufgekommen sind, dass Cola doch ein bisschen zu süß ist. Machst du einfach, bestellst sie mit Eis und Zitrone, weil Zitrone bringt eben Säure.
Krass, ja.
Und so weiter. Und es sind alles so Kleinigkeiten, weißt du, weil sich Leute immer so gegen Säure wehren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass sehr oft Weine getrunken werden, die einfach industriell hergestellt werden, weil viele kaufen Weine im Supermarkt. Supermarktweine sind oft ein bisschen safer produziert. Safer produziert heißt ein bisschen mehr Schwefelgabe, damit nichts passieren kann. Mhm. Und dann ist oft das Problem, was diverse Sodbrennaktionen und so auslösen und gar
das
nicht die Säure
daher.
An sich. Ja, dass es die Säure an sich ist, die dir hier Schmerzen bereitet, wenn der Wein anständig hergestellt ist.
Ja.
Weil ich trinke verdammt viel Wein und ich liebe Weine mit sehr, sehr hoher Säure.
Du bist auch kein Mensch.
Und ich habe nie Sodbrennen. Ich habe das noch nie gehabt, verspürt oder irgendwas.
Ja.
Und deshalb... Und ja,
also ich
würde mit dem Mythos gerne mal aufräumen, dass das Grauburgunder mit weniger Säure jetzt weniger Magenschmerzen oder Sodbrennen bereitet, weil das ist einfach...
Das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie viel du verträgst, aber ich finde schon auch, wenn du dir 3 Flaschen Riesling am Abend reingeballert hast, zu dritt.
Kurz mal gerettet.
Dann merke ich das am nächsten Tag schon noch ein bisschen sodbrennmäßig manchmal. Also nicht immer, aber in Kombination mit der falschen Ernährung kann das schon mal passieren.
Ja, klar, voll.
Aber.
Also ich glaube, für mich ist das halt also auch wenn es um den Konzertrider geht, eine safe Wahl, weil da kann ich davon ausgehen, in der Regel ist das gut, wenn das.
Ja, du kannst auch, wenn du jemand zu Besuch hast oder so, kann man auch jedem ohne Bedenken ein Glas einschenken, ohne den jetzt dann noch zu überfordern, weil der Wein irgendwie super crazy special ist. Irgendwie so. Manche finden ja auch zum Beispiel Kabinett viel zu süß, so. Das erlebe ich auch oft, dass ich denen das einschenke.
Und,
so,
boah, und der hat es sicher, der Kabinett, das Doppelte an Säure als der Grauburgunder. Der fällt nur nicht so auf, weil das Gegenspiel mit Zucker da ist, weißt du?
Mhm.
Und Säure ist nicht immer gleich Säure. Das gibt ganz viele verschiedene Parameter, die ich jetzt hier nicht alle erzählen will. Es gibt einen super Artikel meiner Freundin bei Bring Flavor Home tatsächlich, wie wichtig Säure im Wein ist und warum Säure im Wein nicht fehlen darf. Kann man da nachschauen auf der Webpage. Aber ja, also für mich ist es oft ein bisschen langweilig dann. Also es ist jetzt okay, das Glas Wein.
Ja, voll. Also ich trinke es auf jeden Fall.
Ich hätte ja so gehofft, dass du was aus der Heimat mitnimmst. So Burg Ravensburg oder so eine Husarenkappe. Da gibt es so lustige Lagen.
Husarenkappe?
Ja, es gibt so ein paar große Lagen tatsächlich in Ravensburg.
Echt?
Husarenkappe, da wird Riesling Grauburgunder, glaube ich, ausgebaut. Dann gibt es dort auch Blaufränkisch. Gibt ja im Kreis auch Blaufränkisch, Lemberger. Und die Lage ist mein absoluter Favorite, die heißt nämlich, glaube ich, Dicker Franz oder Dicker Fritz oder so.
Diese Lagennamen sind so geil manchmal. Und du gehst ja, wenn du sagst, es ging auch bei dir zu Hause oft um Genießen und Essen und gehst auch bestimmt auch mal essen ab und zu, oder?
Ja, super gerne.
Und also, machst du dann auch so manchmal so richtig Wein-Experience zum Essen, so weinbegleitungsmäßig und suchst du dir dann den Wein zum Essen aus oder lässt dich beraten dazu oder trinkst du immer Grauburgunder?
Nein. Ich trinke zum Essen dann oft, dann doch eher, kommt drauf an, was ich esse, so bei Fisch jetzt nicht, aber sonst oft gerne Rotwein und da lasse ich mich dann gerne beraten im Restaurant und frage einfach, was.
Denkst du lieber Rotwein?
Ob ich das lieber trinke. Ich bin ein richtiger Wettermensch. Ne? Im Sommer nicht so gerne, außer dann später abends und im Winter dann doch. Richtig gern.
Es gibt aber auch, wie ich gelernt habe, auch Rotweine, die man geil gechillt kühl trinken kann.
Ja, ja.
Zum Beispiel Trollinger oder sowas kann man auch, oder?
Ja, das ist hervorragend im Sommer. Ich trinke generell halt lieber Rotwein, aber dann halt immer gekühlt. Und den Rotwein-Typus, den ich bevorzuge, den kann man auch super eigentlich so im Sommer trinken.
Was wäre das?
Ein bisschen niedriger im Alkohol,
ja.
Auch ein bisschen höher in der Säure.
Ja, geil. Also so, ist das, was da steht, so ein?
Ja, das kommt dann gleich. Ja. Ich habe aber vorher noch einen Grüner, ich habe auch was mitgebracht heute, nämlich einen Grünen Veltliner.
Wieso,
bin ich jetzt zum Beispiel gespannt, weil das ist was ich nie gecheckt habe und was ich auch nie bisher nie gut fand. Aber vielleicht schmeckt mir der jetzt, weil wenn du ihn mitgebracht hast, dann, also irgendwas muss. Der Kabinett hat mir geschmeckt.
Finde ich super.
Ich war von mir.
Nee, also weil, also in Österreich total beliebt, auch als ich in Ravensburg in der Gastro gearbeitet habe, auch Grüner Veltliner immer bestellt, auch oft als, sorry, wenn ich das falsch sage, stimmt das, als Schorle? Also genau, oft als Schorle bestellt.
Oder Spritzer.
Genau, Spritzer. Den habe ich nie gecheckt zum Beispiel, aber das ist auch gut.
Brauchst du noch ein drittes Glas oder machst du eins leer?
Ich mache das hier leer.
Mutig. Zuerst mit dem Auto kommen und dann extra.
Ja, ich lasse das stehen, ich habe schon aufgegeben. Ich habe auch noch einen anderen Termin später.
Wir machen
später.
Dann
ich
ein glaub, Video, wenn du dich reinsetzt und wegfährst. Das kleine Druckmittel
ist immer Polenta
super. Na, ich finde, Grüner Veltliner ist immer eine hervorragende Alternative zum Grauburgunder. Ich sage jetzt nicht, dass man Grauburgunder nicht trinken soll. Ich sage nur, wenn man mal was anderes ausprobieren soll und nicht gleich auf Riesling schwenkt, finde ich Veltliner immer super. Weil Veltliner, man sagt dem zwar immer eine hohe Säure nach, er hat auch eine höhere Säure als Grauburgunder, aber ist bei weitem noch nicht beim Riesling. Und durch diese Würzigkeit und oft auch Tabakigkeit, die der mitbringt, finde ich, ist das eine sehr gute Grauburgunder-Alternative.
Auch sehr zu empfehlen. Okay. Aber was ich mal fragen wollte, sorry, ich wollte Willi was fragen.
Ja, kannst du machen. Ich höre zu, sorry, ich wollte mich nur bei deiner Frage beteiligen.
Okay, jetzt kann ich jetzt noch eine Frage.
Das gemerkt.
Was ist denn eigentlich roter Veltliner? Ist das einfach eine andere Rebsorte oder hat das irgendwie eine andere...
Ist eine andere Rebsorte, Spielart.
Also nicht komplett anders, sondern nur...
Genau.
Dann würde ich sagen, Curlys Weinwörterbuch vielleicht eventuell.
Ja, können wir machen.
Roter Veltliner? Ist das ein roter dann auch?
Es gibt roter Veltliner. Das ist grüner Veltliner, aber ich habe letztens irgendwo roten Veltliner gesehen und dann habe ich mich gefragt, ob der nur anders
ist aber verarbeitet kein Rot, wird. Ist kein Rotwein dann aber?
Nee, oder? Nee, ist Weißwein.
Nee, auch ein Weißwein.
Ja, genau. Okay. Da gibt es oft Verwirrungen. Ja. Ich habe auch mal einen Gast gehabt, der meinte so, Alter, dieser Günther Veltliner, der muss Geld machen. Dem gehört, der ist zuständig für die Hälfte der österreichischen Weinproduktion.
Der muss ja endlich sein, der Günther Veltliner. Er hat
überall seine Finger drin, dieser Günther. Also Grüner Veltliner, meist angebauteste Rebsorte Österreichs, gibt es natürlich auch in Deutschland ein bisschen, in der Pfalz hat auch Veltliner angebaut. Du schwenkst sehr professionell, muss ich sagen.
Ich schaue es mir von dir ab.
Ja, cheers erstmal. Prost. Mehr davon, würde ich sagen.
Was war das jetzt, ein Insider?
Das ist ein Song von mir.
Ah, okay. Also, wir haben jetzt von der Marion und von Manfred Ebner-Ebenauer einen grünen Veltliner aus der Ried-Hermann-Schachern. Jahrgang ist 2020 aus dem Weinviertel. Wie ich finde, ja immer unterschätztes Weinanbaugebiet. Kennt man nicht so viel Lagen und so, war früher immer so viel eher Massenwein da. Aber in letzter Zeit gibt es einige Produzenten, die hervorragende Weine dort machen. Und das ist so eins meiner Lieblingscouples dort.
Wie ich zum Beispiel jetzt, also muss ich noch lernen, glaube ich, den zu mögen.
Kannst du nicht ehrlich sein?
Also ist gar nicht mein Fall.
Echt, oder was?
Ja.
Lustig.
Ich finde halt irgendwie, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Kabi von... der Spritzigkeit so gefühlt, aber halt nicht so süß.
Ich finde, der schmeckt schon, sorry, darf ich jetzt, ich kann ja, mir keine beleidigenden Sachen sagen. Ich
sag alles, bitte, hau raus.
Das schmeckt für mich schon wie ein Schorle. Das schmeckt, das wäre schon Sprudel drin, aber dann irgendwie noch Zitronensaft.
Das stimmt aber ein bisschen, wenn du sagst.
Das ist so, aber ich glaube, das ist, ich habe nie grünen Veltliner gemocht und
ja,
das drückt auf den auch zu halt, aber
im Vergleich zum Grauburgunder ist es auf jeden Fall so irgendwie wässriger gefühlt. So.
Ja.
Dünner. Echt jetzt?
Mhm.
Ich finde den viel damit. Länger, der hat viel mehr Würze, der hat eine bessere Säurestruktur.
Aber so das erste Mundgefühl ist irgendwie so ein bisschen dünner wie bei dem Grauburgunder zum Beispiel.
Aber ich finde den auch fresh. Leichten, feinen Gerbstoff. Ah, lustig, schau. Der hat das nicht funktioniert. Bei 90% der Menschen funktioniert das eigentlich.
Je mehr davon habe ich gesagt, das ist tatsächlich mein Lieblingssong von dir.
Echt?
Du bist richtig Fan von dem Song.
Geil, danke schön.
Das ist voll, hat so eine geile Uplifting. Let's go.
Hast du im Uber am Weg hierher noch gehört, oder was?
Ja, beim Spazierengehen mit Luigi heute Morgen.
Aber für mich ist ja Wein auch dann doch ein Mittel für gute Musik. Also jetzt, um mal wirklich aus meiner
also
Perspektive
Songs so zu sprechen.
Nee,
das wollte
aber,
ich auch fragen.
Also erstmal, was es für mich an Ähnlichkeiten hat, ich finde beides ist super entschleunigend. Ich finde, Wein hat ja keinen Zweck, ne? Es ist jetzt ja nicht so wie irgendwie Medizin oder weiß Gott was da draußen, was man jetzt erstmal braucht so, sondern es ist einfach für den Moment da und es hat was mit Genießen zu tun und mit irgendwie, ja, also wenn ich ja Wein trinke, dann nehme ich mir danach in der Regel auch nichts mehr vor. So, das ist einfach so das, was jetzt ist und es tut gut und es ist da und ich trinke es auch nicht in Massen, sondern es ist einfach schön und das ist Genuss und das ist Lebensfreude so für mich. Und das ist für mich sehr, sehr ähnlich mit der Musik. Und ja, ich trinke sehr gerne Wein, bevor ich Musik mache, aber dann eher so ein Gläschen Rotwein oder so. Weil ich denke in der Regel ein bisschen zu viel nach, ein bisschen zu verkopft so. Und mit so einem Wein kommt dann dieses, ey, das Leben ist schön, alles ist gut. Und dann fließen so die Gedanken und diese Kreativität so ein bisschen besser.
Voll, ja.
Denkt man als normaler Weinkonsument manchmal drüber nach, dass man, wenn man gerne Wein trinkt, aber sich nicht so für Wein interessiert oder sich nicht so damit auseinandersetzt, dass man jetzt in die und die Bar nicht gehen kann, weil da sind nur Weinnerds drin und ich habe keinen Bock auf das Geschwafel?
Nee, gar nicht. Also ich bin ja eher interessiert. So, ich bin mein Kopf war sehr, 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 sehr hungrig, in meinem Fall auf jeden Fall. Ich will immer was dazulernen und ich glaube, vor allem nach heute werde ich mich nochmal viel mehr mit Dingen auseinandersetzen. Ich finde das voll spannend. Ich gehe auch gerne, eine meiner Lieblingsweinbars ist in weil das ist nah am Volkspark Friedrichshain dran, an der Ecke. Das sind nur tolle Weine, großartige Menschen, die empfehlen dir das aber auch und die erklären dir das total gut. Also ich finde es eher spannend, da reinzugehen, also ein richtiger Dummi, mir was erklären zu lassen und was dazu zu lernen.
Aber du hast auch keine Schwellenangst oder so?
Nö. Sonst hätte ich mich auch nicht getraut, hier heute herzukommen, weil ich mich wahrscheinlich vor 90% eurer Hörerschaft so ein bisschen blamiere, weil die wahrscheinlich alle super viel wissen.
Aber ganz viele da draußen,
meine Fans zum Beispiel, wenn ich sie auch anhören, die wissen halt wahrscheinlich, viele davon wissen vielleicht auch nicht so und sind einfach erstmal Konsumenten und mögen das, was ihnen schmeckt. Und ich finde, da kann man ja voll viel dazulernen, wie auch bei Kaffee. Kaffee habe ich auch richtig lange gebraucht, um das zu checken. Aber wenn man es dann mal versteht, ich finde, dann steigt auch der Anspruch. Zum Beispiel hast du kurz davor jetzt noch einen Kaffee getrunken.
Das war die Frage, da hast du davor schon gefragt.
Genau, was bedeutet, also geht das oder ändert das nicht auch so Geschmacksknospen?
Also Willi hat mal gesagt, er trinkt vor den Verkostungen auch manchmal noch einen Espresso und das habe ich mir gemerkt und jetzt mach ich es auch.
Ich habe vom Papa man sagt das immer so, man darf das nicht, weil es belegt irgendwie die Geschmacksknospen auf der Zunge und so. Es ist auch so, man sagt ja auch, man soll nicht rauchen, weil das belegt auch irgendwie alles. Keine Ahnung, ich kenne Winzer, die rauchen seit 30 Jahren und verkosten besser als jeder andere und ich trinke vor jeder Verkostung Kaffee und ich glaube, kann auch ganz gut kosten und alle anderen machen. Ich glaube, das ist so, wie du selber kalibriert bist.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Aber wo du vorhin gerade gesagt hast, so Musik und Wein ist so ähnlich. Ich merke das hier auch immer, habe ich auch schon oft gesagt, auch die Winzer, die kommen, sind auch für mich manchmal wie so Produzenten oder so, die dann so ihre neuen Songs und jetzt probier mal den hier und das ist voll geil und das habe ich da gemacht, das musst du unbedingt anhören.
Ist ja auch
oder
Kunst,
trinken.
Oder? Also ja, Winzern ist eine Kunst.
Und die Leidenschaft auch, die dahinter steckt, du siehst so richtig, wie die auch so dafür brennen halt irgendwie. Und ich finde, das kann man schon irgendwie vergleichen. So.
Absolut.
Und dann wollte ich fragen, manche Winzer sagen auch so dann, ja, die Kritiken von den Leuten und so.
Stimmt.
Wie denkst du denn so über...
Krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also jetzt gerade, wenn wir hier auch Weine kritisieren und ich teilweise einfach frei Schnauze raus, das ist für mich irgendwie Wasser mit Zitronensaft so. Ist
aber
ja
was
voll
macht
die Beleidigung.
Denn eine laut.de-Kritik für dir? Also die ist ja bestimmt gut, ich habe sie nicht gelesen, aber ich meine nur so generell.
Ja, ich glaube, das betrifft alle Menschen, die irgendwas kreieren und also egal, ob es jetzt Wein ist oder Musik. Wenn du selber, und in meinem Fall ist es auch so, wenn ich selber hinter dem stehe, was ich mache und ich weiß, ich mache jetzt gerade ein Album und ich feiere das total. Ich bin ja auch so, ich schreibe autobiografisch, das heißt, ich schreibe über mein eigenes Leben, was mich bewegt und wenn ich dann dastehe am Schluss und weiß, ey, ich liebe diesen Song, ich finde das richtig gut, ich habe mir damit ein Jahr Zeit gelassen, wir haben den 5-mal neu produziert, der ist wirklich richtig, richtig gut und ich feiere das, dann kann ich damit rausgehen und wenn dann 10 Leute sagen, fühle ich nicht, sondern dann sage ich, okay, dann hörst du sie halt nicht an, weil ich hab so, mein Innerstes ist nach außen gedreht und das ist das Ding und wer es mag, der mag es und wer nicht, der nicht. So, dann geht das. Ich glaube, es wird eher dann tricky, wenn man versucht zu gefallen. Also wenn ich versuche, einen Song so zu produzieren, dass er bei der Menge ankommt. Ich sage, ey, ich will jetzt einen Radio-Hit und das muss irgendwie unbedingt Top 10 gehen und sowas. Und es dann nicht funktioniert und ich mich aber schon 3-mal verbogen habe, eigentlich das gemacht habe, was die Plattenfirma will, anstatt das, was ich will und sowas. Und es dann nicht läuft, dann fühlt sich scheiße an. Weil dann habe ich mich verdreht und es läuft trotzdem nicht.
Ja,
dann ist peinlich. So.
Das kann ich voll
gut. Und dann hittet so negative Kritik auch, weil es auch zu Recht ist einfach.
Du hast recht.
Weil wir sagen so, ey, du hast dich voll verändert und das klingt gar nicht nach dir. So, ja, fair, weil ich alles versucht habe, um irgendwie Millionen Menschen zu gefallen und ja, erwischt. Ja. Geht's dir auch so? Also wenn, oder wie gehst du mit Kritik um?
Ja, also ich muss sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an auch, wie du sagst, was es für ein Song ist und man bringt ja auch manchmal Songs raus, wo man viel eben hin und her gerissen war so und da ist man auf jeden Fall anfälliger dafür.
Ja. Und die Zweifel schon so da sind und dann werden sie bestätigt.
Ja, und genau, das ist dann schon so ein bisschen Pain, weil ich mich dann immer über mich selber aufreg, weil ich dann oft nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe so. Und dann dachte so, hätte ich es lieber gemacht. Aber oftmals denke ich mir, gerade jetzt kriege ich oft so Insta-Nachrichten von so Leuten aus der Weinwelt, so, die mich für ganz andere Sachen kritisieren. Und das triggert mich manchmal.
Was ist da
richtig.
So, was für...
Echt, oder was? Du bist dich triggern?
Ich dachte, du bist so der coole Alter. Ja, dachte ich auch, ja. Letztes Mal habe ich so ein Bild gepostet, wo ich so irgendwas gekocht habe und so geil angerichtet. Und ich hatte halt so... altes Besteck und dann haben mir so Leute geschrieben, ja, aber das Besteck geht gar nicht. Also am Besteck kann man schon noch arbeiten.
Du bist jetzt
arbeiten.
In einer anderen Branche.
Ich muss jetzt was, am Besteck kann ich arbeiten? Ich will mich verarschen.
Aber ihr habt ja auch einen Insta-Account, so, da kriegt ihr wahrscheinlich auch Nachrichten, ne? Was kommt da so rein? Also so.
Ja, bei dem Terroir-Account kommen eigentlich hauptsächlich so Nachrichten wie, wow, Willi, ich bin gerade in der Toskana, was kann ich trinken? Ja. Oder ich bin gerade hier und da, zu welchem Winzer kann ich denn da so.
Die bearbeitet alle meinen Content-Manager.
Aber nein, wirklich?
Nein.
Es gibt sowas, manchmal das. Aber ja. kriegt ihr auch Kritiknähe?
Ich auf Kritik?
Kriegt ihr das? Oder?
Nein, ich reagiere ganz hart auf Kritik, ich ignoriere die.
Ja,
okay. Ist auch oft nicht richtig natürlich, aber es ist für mich so der einzige Punkt, wo ich sagen kann, so, wenn es konstruktiv ist, finde ich super, ja. Aber wenn einfach nur irgendwas steht, so laber, wir kriegen ja auch in der Bar, also in der Freundschaft oft so super Rezensionen und so weiter, da kann ja auch jeder irgendwas schreiben, Google-Rezensionen oder wie heißt die, Shit-Advisor, TripAdvisor, Entschuldigung. Da gibt es so, also ja, natürlich denkt man oft drüber nach, und aber man darf da dran nicht zerbröseln. Es gibt so viele, die nehmen sich das zu Herzen.
Ja.
Dann opfern die noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, indem sie irgendeinem zurückschreiben, ja. Der ja offensichtlich eh schon dich zerstören wollte oder irgendwas sagen wollte, was ja gar nicht so war. Dann denke ich mir, die Stunde kann ich auch irgendwie anders nutzen. Da muss halt so ein bisschen.
Voll. Das merkst du auch an der Art, wie geschrieben
ich
wird.
Denke, ich denke, ich konzentriere mich eher auf die Leute, die mich mögen und die Bar mögen oder uns hier, den Podcast, und schaue, dass ich da was zurückgebe, als dass ich jetzt auf schlechte Kritik irgendwie.
Ja.
Weil das
ja, ich block die einfach als. Ich hab in einer Folge haben wir auch. Bei Sepp Schellhorn habe ich auch erzählt, dass ich ab und zu auch mal ein paar Mallorca-Songs schreibe. Mhm. Und er meinte so, ja, nee, hör auf damit und so. Dann habe ich letztens halt gepostet, ja, Freitag kommt ein neuer Maler-Song raus. Und dann direkt die Leute so, nein, hör endlich auf damit.
Hä, Mann,
und ich echt? So, Digga, ich fang gerade erst an, pass mal auf. Und ich dachte mir so, Alter, hä, was ist
Frechtags in der Haus.
Ja, ohne Scheiß, Digga. Aber dann, ja, es ist halt so, ja, da sind dann manchmal andere Welten, die da aufeinander prallen, aber ja.
Ja, total. Muss man einfach bei sich bleiben, so und
das Witzigste ist aber, die schreien dann so einen Rant und dann am Ende so, Grüße, schöne Woche.
Okay, danke, Kucho.
Ja, genau.
Aber nochmal, um zurückzukommen, weil du gesagt hast, du bist jetzt wirklich authentisch und du machst das und dann kommt die Kritik nicht so hart, wie wenn du versuchst zu gefallen.
Mhm.
Beim Weinmachen ist es ja auch so. Also ich mache zwar selber keinen Wein, aber es gibt ja so die Winzer, die ich bevorzuge, die machen wirklich was aus einer gewissen Überzeugung heraus, weil es ihnen schmeckt und weil sie der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist. Und dann gibt es natürlich auch Winzer oder wie man die manchmal nennt, die privaten Genossenschaften, die halt wirklich Wein so produzieren wie Coca-Cola. Also jetzt blöd gesagt, aber so industriell, jeder Jahrgang soll und muss irgendwie gleich schmecken, damit ich den Konsument nicht irgendwie
verärgere.
Und das ist dann hart, aber ich weiß nicht, ich finde, sensibler sind dann immer die, die Wein so aus individuellem Grund heraus machen, nicht? Und das ist dann irgendwie schon, weiß ich nicht, ist immer hart, wenn du so Kritik kriegst für irgendwas, wo du wirklich dahinter stehst und was du unbedingt auch machen willst.
Ja, das Ding ist ja sowohl, also wir merken es ja gerade hier auch am Tisch mit den ganzen Flaschen, wo wir uns auch uneinig sind, auch wenn ich weniger erfahren bin, dass es halt einfach wirklich Geschmackssache ist. So, und also klar, es gibt sicherlich auch, ja, es gibt sicherlich Qualitätsmerkmale, aber ganz viele Dinge sind auch einfach Geschmackssache.
Ja, so, also viel ist schon objektiv, aber das obliegt ja eigentlich auch nur den Fachleuten. Also ich weiß nicht, warum ich jetzt jeden bekehren muss, dass das besser ist als das andere. Wenn der das besser schmeckt, dann schmeckt er das besser.
Genau.
Und ich kann es dir schon erklären, dass das vielleicht das minderwertigere Produkt ist, aus diversen Herstellungsgründen oder Weingartengründen oder keine Ahnung. Aber wenn es dir halt dann besser schmeckt, dann schmeckt es halt besser.
Also ist in der Produktion auch. Also irgendwie, keine Ahnung, ich kenne viele Künstlerinnen, Künstler, die machen sich irgendwie über 6, 7, 8, 9 Monate Gedanken darüber, wie ein Song klingen soll. Irgendwie nehmen sich 4, 5 Jahre mit einem Album, gehen so richtig ins Detail, qualitativ unfassbar gut manchmal. Also so richtig, richtig krass. Und dann kommt irgendwie so hier so ein Ballermann-Song, der manche, und ich will es auch nicht mal in den Kasten, aber der halt irgendwie 2 Stunden gefühlt irgendwie und dann zack raus und nicht nachdenken. Und der einfach das 100.000-fache Gefühl streamt, wo dann denkst du, wie kann denn der Konsument nicht checken, was für ein krasser Qualitätsunterschied hier vielleicht ist. Das war jetzt gar nicht auf die Genres bezogen, aber insgesamt, das gibt es in der Musik auch. Und dann am Ende des Tages muss ich dann auch sagen, so ey, der Hörer hört, was er hören will, was ihm gerade irgendwie in den Kram passt, in die Zeit passt. Und das ist halt
ja
so.
Auch, das Punkt. Ist ja auch Streams oder Verkaufszahlen beim Wein sind ja auch kein Qualitätsmerkmal einfach so. Das, ich meine, du kannst es ja einfach nicht darauf beziehen. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Winzer in kleinsten Dörfchen irgendwo, die vielleicht nur 1000 Flaschen produzieren, die unfassbar gut schmecken, aber die...
Hat auch viel mit Marketing zu tun wahrscheinlich, ne? Genau. Also hast du die Plattform, dass überhaupt die Menschen das mal checken? Also für mich, so als Nicht-Weinkenner, ich komme ja gar nicht hier, ich liebe diesen Kabinett, ich werde in Zukunft, ich werde mir direkt nachher 3 Kisten bestellen, so. Ja. Aber ich wäre ja ohne euch gar nicht dahin gekommen, so. Ich wäre halt weiterhin irgendwie in meine normalen Wege irgendwie so gegangen und dann wäre ich gar nicht daran gekommen. Also das Marketing kommt ja gar nicht bei mir an. So.
Wenn man jetzt wirklich die Brücke schlagen will zwischen dem, was wir gerade reden, dann ist es vielleicht bei Wein ein bisschen unfairer, weil bei Wein brauchst du ja auch immer, wenn du die Herkunft draufschreiben willst oder wenn du deinen Wein überhaupt auf den Markt bringen willst, eine gewisse Prüfnummer oder einen Qualitätsstandard. Und der wird festgesetzt von Prüfnummernkommissionen, so nennt man das. In Österreich kriegt man dann eine Banderole, das ist diese rot-weiß-rote Kapsel und so weiter. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel Günther Mettliner produzierst, der für dich alles hat, was Günther Mettliner haben muss, nämlich die Herkunft, einen guten Geschmack, so wenig wie möglich mit Chemie vollgepumpt und der dieser Kostkommission, die meistens auch aus anderen Winzern besteht, die vielleicht Weine machen wie, also eher so Industriewein, so, und die den dann rausboxen und sagen, der Wein ist fehlerhaft oder nicht Grüner Veltliner typisch, dann darf da die Herkunft nicht draufstehen. Nicht? Dann darf der teilweise gar nicht vermarktet werden. Und das ist der Unterschied. Weil Musik kannst du ja immer. Du brauchst einen Streamingpartner, haust das rein und ciao.
Ja, aber dass jemand... Ja, stimmt schon. Aber dass jemand...
Es gibt ja keine Musikkommission.
Richtig, ja. Also wenn du sagst, es fehlt, das ist kein deutscher Pop, nee, das ist auch nicht... Das ist auch kein Hardcore. Nee, das
sorry, ihr kriegt keine Playlist dafür, genau, wir können es nicht definieren.
Ciao, richtig, aber das ist schon so ähnlich. Also ja, die Playlisten ist eigentlich ähnlich wie die Prüfkommission.
Das ist so krass, inzwischen diese Playlisten geben so viel vor. Also wenn du in eine gute Playlist kommst bei diversen Streaming-Anbietern, so, dann ist dein Song am Start. Und wenn du nicht reinkommst, kannst du vergessen.
Das ist ja genau so, wie der Wein dann nicht bei den Leuten ankommt, wegen Marketing aus dem kleinen Dorf, kommt der Song dann nicht bei den Leuten an, weil er halt gefühlt nicht existiert. Ja. Wenn er halt nicht da stattfindet, dann ist er halt eigentlich nicht da gefühlt.
Es gibt so viele Künstler, die vielleicht diese Marketingmacht nicht haben, die sie einfach über Jahre hinweg hochspielen. Ja, also einfach super viel live spielen, um halt Menschen zu erreichen. Und das ist natürlich, als würdest du mit deinem Wein irgendwie in jede Stadt reisen, dich auf den Marktplatz stellen und sagen so, ey, probiert doch alle mal kostenlos.
Let's go.
Aber Willi,
nochmal ganz kurz, diese rot-weiße Banderole auf den Flaschen in Österreich heißt also, diesen...
Qualitätswein.
Diesen Qualitätswein, weil das habe ich jetzt schon öfter gesehen.
Ja, aber da gibt es zum Beispiel jetzt Weine, also blöd gesagt, irgendein Weinbaugebiet in Niederösterreich produziert einen grünen Veltliner, im Stalltank ausgebaut, kalt vergoren, mit Aromahefen, schmeckt am Ende wie Gummibärchen-Gletschereis, was wir gerade hatten, so ein bisschen Säure. Das ist natürlich tadellos, weil es fehlerlos ist. Aber wenn du mir den Wein jetzt herstellst, dann kann das auch Muscatella oder Sauvignon Blanc sein, wenn der halt diese Reinzuchthefe, also diesen Aromaheferton hat. Und der wird dann durchgewunken, ohne Probleme in der Kostkommission und ist dann toller Qualitätswein und steht dann super mit der Banderole im Regal, weil für viele ist die Banderole ja auch ein Qualitätsmerkmal. Und dann darf auch draufstehen, Qualitätswein aus Österreich. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, wenn du Grüner Veltliner machst, der eher würzig ist, vielleicht eine leichte Reduktion hat, weil er halt länger auf der Hefe war und nicht so viel Schwefel drin hat und ein bisschen länger gegoren hat, dann fliegt er durch, vielleicht, ja. Dann darf dann nur Landwein oder irgendwas draufstehen, ja. Du kriegst keine Banderole, du darfst die Lage nicht draufschreiben, wo der Wein eigentlich her ist, auch nicht das Dorf darfst du draufschreiben. Steht dann nur die Rebsorten und Wein aus Österreich.
Das ist ja voll ein Nachteil, weil ich auch
kritisch. Und das ist halt kacke, weil beim Wein geht es ja immer um Herkunft. Und Wein ist ein Kulturgut. Ja. Und wenn sich einer jetzt besonders bemüht, Herkunft reinzupacken, der Wein aber einfach nur länger braucht, weil Wein ist halt auch ein Genussmittel, das mit Zeit hergestellt wird. Du kannst keinen Wein runterpressen, ciao. Das ist das Gleiche wie mit dem Beaujolais Nouveau Schaas oder Junker oder diese ganzen Marken.
Das ist halt dann automatisch abgewertet, weil du halt nicht diese Bezeichnung drauf hast gefühlt.
Ja, klar. Weil du, dir wird ja reingeprügelt, Qualitätswein aus Österreich mit allem Ding ist so das Höchste der Gefühle, wenn es aus Österreich kommt. Aus Deutschland ist das Gleiche. Gibt es halt die Prüfnummer. Ja. Dann darf dein Wein nicht mal auf dem Markt sein, wenn du da nicht...
Was ist der Scheiß mit Beaujolais?
Ja, das ist super Marketing. Beaujolais Nouveau heißt das. Das ist immer der Wein, der am 3. Schieß mich tot Sonntag im November schon am Markt kommt. Also Ernte, kannst du dir vorstellen, September. Und dann wird der runter malträtiert, dass der dann im November schon am Markt ist. Das ist so krass, wie hier der Jungwein halt, der klassische.
Ach so, ja, verstehe.
Und dann erwarten die Leute immer super. Und die haben dann damals gesagt, ja super, das mit der Gans, die perfekte Alternative und so. Ich finde, es gibt ganz, also überhaupt kein Beaujolais Nouveau, ist ein Horror. Und für uns Weinleute hat das dann dieses ganze Gebiet runtergezogen mit dem Beaujolais Nouveau. Aber es gibt ja gute Beaujolais. Also das ist ja ein Gebiet südlich der Burgund, nördlich von Lyon, das sehr, sehr gute Weine hervorbringt, großteils aus der Rebsorte Gamay. Und das trinken die Deutschen nicht gern, auch die Österreicher nicht, weil man trinkt ja immer irgendwie so schwere Kaminweine, wie man das nennt. Kaminwein, ein Begriff, den ich besonders liebe. Not. Und das ist halt so ein vitaler Wein mit super Säure, nicht zu viel Tannin, was du auch vorher gesagt hast, das ist das Pelzige auf der Zunge. Und das kannst du dir, wenn das gekühlt ist, das hat jetzt so 8 bis 10 Grad in etwa, gerade aus dem Eis gezogen, das kannst du dir reindreschen ohne Ende und das macht richtig Bock. Mm. Und wenn du jetzt noch ein Glas leer machen würdest, könnte ich dir auch was einschenken.
Willi, er bildet am Glas aus.
Ja, voll. Ich find das großartig. Das ist richtig gut. Wie entdeckst du denn Weine? Gerade für jetzt für Freundschaft und so, also wenn du sagst, also passiert das einfach, weil du eh dich im Kosmos befindest oder also gehst du wirklich auf Tour?
Die Freundschaft entdeckt mittlerweile sogar der Johannes, mein Geschäftspartner, mehr Weine als ich. So, der ist da echt mehr am Start gerade. Ist ja der Chefsommelier des Hauses. Ja, wie entdecke ich Weine? Man hat natürlich, ich arbeite schon mein halbes Leben mit Wein. Und dann kennt man verschiedene Produzenten, ganz viele Händler. Mhm. Und da wird einem immer irgendwas empfohlen.
Ja.
Und man reist auch viel, weil überall, wo Wein wächst, ist es eigentlich schön. Außer in der Champagne tatsächlich. Also sorry jetzt für alle, die da gibt es da supergeile Weine. Aber die Champagne ist echt kein schön. Und das Bordeaux ist vielleicht auch nicht das schönste Gebiet. Nein.
Die Schlösser sind bestimmt nice, aber das drumherum.
Ja, also drum, die Stadt Bordeaux ist super umgebaut worden im letzten Jahrzehnt, wenn man so will. Das ist eine supergeile junge Studentenstadt geworden. Und da ist viel Geld investiert worden. Also so in die Infrastruktur ist eine geile Stadt. Aber so landschaftlich, also wenn man jetzt zum Beispiel Toskana, Piemont, Steiermark, blöd gesagt, oder Burgenland oder was weiß ich, gibt ja viel. Südfrankreich, das Ganze, da gibt es ja wirklich landschaftlich groß. Kraichgau, war ich noch nie.
Ja.
Super Gegenden. Und dann ja, kann man da schon irgendwie immer ein bisschen Gas geben. Und dann macht man halt Urlaub dort, wo es Wein gibt, und dann entdeckt man vielleicht was.
Ja,
oder das meiste geht dann irgendwie auf Empfehlung, beziehungsweise muss ich auch nicht immer was Neues entdecken, weil ja auch Geschäftspartnerschaften entstehen.
Ja.
Und ich bin ein großer Fan von Winzern, die nicht nur einen Über-Drüber-Jahrgang hinlegen, sondern die über mehrere Jahre immer super Qualität bringen. Mhm.
Kennst du die Erfahrung, dass wenn man im Urlaub ist, ich weiß gerade letztes Jahr meine Schwester so Toskana, Montepulciano, bin da so durchgefahren und man so einen Wein hat und dann liebt man den total und man trinkt den da echt so jeden Abend und dann kaufst du so 5 Kisten, wenn er so geil ist, dann fährst du ihn damit nach Hause und dann schmeckt er auf einmal nicht mehr. Ist das ja, so? Das ist so.
Aber im Urlaub schmeckt so, alles besser.
Ja, ne? Das ist also richtig frustrierend. Das war also voll die mega Weingegend auch, wo ich da war und nur so, nee.
Aber du gehst schon du hast ja vorhin gemeint, du gehst immer in so einen kleinen Weinladen.
Ja.
Du gehst jetzt schon nicht mehr. Hat schon mal eine Phase, wo du einfach so Supermarktwein gegönnt hast schon, oder?
Ja.
Hatte ich schon auch. Ich habe früher immer Weißherbst einfach den Portugiesen ganz unten rechts für 2,99.
Wir sind ja unter uns und hören ja keine Menschen zu. Also manchmal, wenn ich halt nach Hause komme und man hat irgendwie abends noch irgendwie, weiß ich auch nicht, mein Freund ist da, weiß Gott, war es so ein Besuch. Und dann will ich noch einen Wein. Dann, es gibt schon für mich als Nicht-Kenner im Rewe oder so 1-2 Weine, wo ich mit umgehen kann. Also auch hier der Wasser Grauburgunder.
Worauf verlässt du dich da, wenn du in eine Rewe gehst und du...
Da habe ich 2 Weine, die ich mag. Also es gibt so einen, es gibt von dieser Doppio Passo Primitivo, wahrscheinlich von euch hoch verhasst, aber ich finde den einfach geil.
Aber du hast dich ja nicht einmal quer durchs Regal gesoffen.
Ich habe schon mal so 5, 6, 7 Primitivos mal getestet und geguckt, was mir schmeckt. Das ist halt alles so krass subjektiv und unerfahren, ne?
Aber ist doch voll fair.
Und dann gibt es noch genau so einen Grauburgunder für einen Zehner, so, der steht immer neben dem Drei-Freunde-Wein.
Warum nimmst du nicht den Drei-Freunde-Wein?
Den habe ich auch schon genommen.
Okay.
Aber ja, hast du auch schon probiert?
Ja.
Und?
Ja, ist so wie der Gaul.
Ja, ne?
Also ist jetzt nicht, wie gesagt, das sind halt Weine, die so für ein LEH auch hergestellt sind.
Ja.
Und ich habe da nichts dagegen.
Ja.
Man, die fahren halt eine harte Marketingkeule.
Ja, verstehe ich.
Und ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, obwohl ich jetzt auch einen Podcast mache.
nee, also ja, sehr frei, Curly, ich habe das, klar, natürlich.
Voll habe ich früher auch, weil ich hatte vorher noch so den Gedanken, früher, da gab es das irgendwie gar nicht, dass ich so gedacht hätte, so, boah, der Wein schmeckt mir nicht. Das war einfach halt, man hat das halt getrunken, dass man halt irgendwie was trinkt halt und irgendwie ein bisschen high wird. Und ob das jetzt ein Rosé war oder ein Weißer oder ein Roter. Also vielleicht hat man mal so kurz gedacht, naja, der andere hat mir besser geschmeckt, aber ich hätte so nie so gedacht, nee, das trinke ich jetzt nicht.
Aber das ist wie so eine One-Way-Street, wie auch beim Kaffee. So irgendwie früher, egal was, hier Vollautomat, Filterkaffee, Tanke, alles mitgenommen. Wenn man sich da einmal so ein bisschen reindenkt und mal so eine richtig gute irgendwie Press hatte oder irgendwie Siebträger, weiß Gott was alles. Wenn ich jetzt, also Kaffee von der Tanke oder McCafé oder was geht, kann ich, also mache ich einfach nicht mehr so. Ich glaube, wenn ich jetzt anfange, und das werde ich, mich mehr mit Wein zu beschäftigen, dann, dann gibt es irgendwann auch kein Zurück mehr zu Rewe.
Ich hab, du musst dich auch nicht mehr mit Wein beschäftigen.
Ich finde es aber ziemlich cool, gut gerade, ich finde es ultra spannend. So, ich probiere jetzt mal den hier, den Cheers.
Beaujolais, ja.
Klingt doch sexy, oder?
Sag nochmal.
Beaujolais.
Beaujolais. Oh, ich finde ja Französisch auch nicht. Ist das Französisch?
Okay. Nächste Song. Ja, ist Französisch.
Nächster Song, Beaujolais.
Beaujolais, Beaujolais.
Ach so, so
weit haben wir es
schon gesagt. Ne? Nicht von Lyon.
Weißt du? Noch ein Glas Beaujolais. Ja, ich soll
übrigens... Du schreibst ja auch, weil ich mich gehört habe, auch nicht nur für dich, sondern auch viel für andere. Ne? Ich kenne viele Menschen, die du auch kennst, habe ich gehört.
Ja, ja, ich wollte gerade... Ja, ich schreibe gerade eigentlich hauptsächlich für andere. Ich wollte nämlich Jules ein paar Skandale entlocken, aber er hat gesagt, ja nee, ich muss sie schon selber fragen.
Jules Keimacher?
Ja, ich habe ihn
gestern. Wenn man ein zweites Album produziert, ja, der kennt viel von mir. Der kennt die ganzen Love-Dramas.
Schick mir mal ein paar Insider-Infos rüber. Aber schau da, Jules, ein Ehrenmann, wie er ist, hat er gesagt, nein, aber Lotte ist ganz easy, das funktioniert auch so. Ja. Dann dachte ich mir, okay, alles gut.
Das mag ich, den Beaujolais.
Ja.
Weißt du? Ja, ich schreibe sehr viel für andere und macht doch voll viel Spaß. Ich mache einfach gerne Musik. Mehr oder weniger, egal in welchem Kontext und
Genre?
Ja, mehr oder weniger. Ich bin da mittlerweile auch so komplett offen irgendwie, weil ich an vielen Sachen einfach Spaß habe, an melodischen Sachen, an witzigen Sachen, an ernsten Sachen und oft habe ich so das Gefühl, ich kann da halt Sachen machen, die ich für mich selber nicht machen würde oder die ich mir nicht zutraue oder die nicht zu mir passen.
Das ist auch echt gut, aus seinem eigenen so Kosmos einmal rauszukommen. Ne? Ich kenne das, wenn man nur für sich selber schreibt, so über Jahre hinweg, dann verkrampft man sich einmal auch und dann irgendwie so für die Kunst mal nach außen zu gehen, so zu anderen Künstlerinnen hin, so voll, voll nice.
Das hat beides seine Schwierigkeiten. Jetzt schreibe ich ja nur noch für andere gerade.
Ja, also Knossi habe ich gehört, Namika kenne ich auch.
Ja, voll. Genau. Und von Lea über Culture Candela. Bro.
Ein großer Fan von Lea.
Ja, beste Lea.
Der beste. Okay, wollen wir zum Beaujolais kurz was sagen?
Ja, gerne.
Ich bin gerade noch im Erlebnis. Parcours.
Finde ich cool, dass du jetzt hier das Gespräch wieder zum Wein lenkst. Na, ist gut. Ja, das ist von Georges Descombes, ein Winzer, den ich sehr mag. 2020 Bruy. Bruy ist ein Cru. Es gibt da im Beaujolais, es gibt im Beaujolais
ein Cru. Heißt was?
Genau, danke.
Ja, da gibt es so, wenn mich nicht alles täuscht, 9 verschiedene Crus. Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber das sind so quasi einzelne kleine Dörfer. Der schmeckt da überall ein bisschen anders, der Beaujolais. Also Beaujolais gehört ja eigentlich weinbaugebietstechnisch ein bisschen zu Burgund, so am südlichen Spitzerl. Aber die Charakteristik des Beaujolais ist so eigen, dass die eigene Crus machen. Nicht? Und die Beaujolais nennen. Rebsorte ist da immer Gamay, wenn es rot ist. Und ja, ich finde das leibend, weil es immer so ein bisschen leichter ist. Nicht?
Schon leicht, aber man...
Und das sind Weine, die hervorragend reifen können übrigens. Und ich glaube, das ist immer unterschätzt, weil du bekommst das auch immer zum sehr, sehr fairen Kurs. Und ja, also mittlerweile in letzter Zeit natürlich ein großes Revival, weil viele Sommeliers das halt auch gern trinken und einkaufen.
Weil es so gut klingt hier im Beaujolais.
Wollen Sie noch einen Beaujolais? Ja, was auch immer das ist, ich weiß.
Ja, außerdem ist es eine super Alternative wieder zu dem... Primitiv oder
so. Aber man spürt schon den Alkohol bei dem hier. Also schon leicht, aber trotzdem, man merkt schon,
die ist so fleischig. Ich finde es alkoholmäßig merkt man es nicht, aber es hat schon so eine fleischige, satte Art.
Ich kriege auch so, und das, also, so, wenn ich dann darin rieche.
Was sagt die Nase?
Erinnert mich das, und obwohl es sommerlich ist, erinnert es mich an meinen Weihnachtsmann, da gibt es bei uns immer diesen Braten mit Preiselbeeren.
Ja, ja.
Und das ist so das, was ich.
Ja, aber Preiselbeeren passen eigentlich gut.
Den Wein hast du mitgebracht noch? Ja.
Jetzt wollte ich dich gerade loben, weil du die ganze Folge bis jetzt dein Glas so vorbildlich gehalten hast und jetzt hast du wieder den Künstlergriff.
Den Künstlergriff?
Der Künstlergriff, der ist immer am Kelch, wenn man das Glas so. Sorry, ich weiß nicht, was ist das eigentlich?
Und warum macht man das nicht? Super intellektuell. Warum macht man das nicht?
Ja, weil A, das Glas geschmiert wird und B, wird der Wein schneller
warm. Das Glas wird geschmiert.
Ja, sicher ist geschmiert.
Ja, und so außen, da kann es auch schmierig sein. Ja,
widerlich ist das.
Aber ey, wie krass, du hast den Wein mitgebracht?
Ja, ich habe noch einen Rot mitgebracht.
Guck mal, Digga, auf da oben ist es einfach ein Tee- und A-Wein, den sie mitgebracht hat.
Ah also, ja, wirklich.
Was? Terroir an die
Lenden. Ah, guck mal, das habe ich natürlich absichtlich gemacht.
Wie geil ist das denn bitte?
Das nenne ich mal eine aufmerksame Geschichte hier. Terreavare, Primitivo di Manduria. Also, dass ich das nochmal trinke, hätte ich mir nicht gedacht.
Die zweite Rebsorte, die du nicht magst. Also, ich war auch überrascht. Das ist die zweite, also es ist ein Primitivo, das zweite, was auf meinem Konzertrider draufsteht und was es auch immer gibt. Und als ich dann in einem sehr guten Weingeschäft in Mitte war und nach einem Primitivo gefragt habe, wurde ich augenrollend quasi herausgebeten, weil diesen Primitivo gibt es nicht.
Wirklich geil, in welchem warst du da?
Irgendwo beim Gendarmenmarkt ums Eck.
Nee, ach, warst du hier bei Anja? Anja, ja. Planet Wein?
Ich weiß es nicht, aber es war so, das war auf jeden Fall eine sehr revealing experience, wo ich halt so, okay, ich glaube, ich weiß nicht. Dann habe ich mich bedienen lassen.
Gefragt,
nein, ich habe grundsätzlich gefragt, habt ihr auch ein Primitivo da? Und so, nein, sowas führen wir nicht. Also, okay, I think I better go.
Willi ruft gleich
und
an.
Dann hast du,
guter Laden.
Und anstatt, dass du dann was anderes besorgt hast, dachtest du, okay, ich bleibe jetzt sturköpfig und besorge den Primitivo für die Jungs.
Hey, Mann, ich komme hierher, ich habe keine Ahnung von so, ich lerne viel von euch. Ich weiß, dass das Wein ein Lebensgefühl für mich ist, was ich liebe und was auch ein Teil von meinem Leben ist, ohne dass ich viel weiß. Und ich bleibe mir auf jeden Fall treu, weil alles andere wäre keinen Sinn, wenn ich euch den krassen irgendwie so. Es gibt so Weine, heißt der Massiv oder sowas? Also einer der besten Weine. Never mind. Es gab viele Weine, die ich kenne, die ich irgendwo mal in einem fantastischen Restaurant probiert habe. Aber das ist die Wahrheit. Und deshalb dachte ich,
das ist geil. Damit. Das ist die Wahrheit. Das ist gut.
Ich freue mich richtig. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Primitivo gekostet habe, war in der Sommelier. Ja, in der Ausbildung quasi, nicht?
Okay, kurze Frage. Wie steht ihr zu Käse und Co. zu Wein?
Perfekt.
Ist das was okay ist oder gehe ich da jetzt mit noch tiefer in die Blamage?
Ja, nee, super. Warum?
Okay, ich habe Weine mit Käse mitgebracht aus meinem Weinladen auch noch.
Bisschen.
Auch Käse. In case you want to try some.
So kommt der,
klar.
Das einmal, das eine ist so ein Wiesen-Rosmarin-Vibe und das andere ist ein bisschen was Herberes. Ist ja auch, cool. Langsam Zeit für hier Mittag.
Dankeschön für die edlen Gaben.
Der erste Gast, der was außer Wein mitbringt, das finde ich sehr gut.
Ich will dann mal gegentesten. Kann ich mir jetzt auch so ein Glas nehmen?
Ja. Ausnahmsweise. Sorry. Nur weil du den Käse gebracht hast, bekommst du jetzt ein neues Glas.
Weil so, genau, das ist halt mein, da so bin ich aufgewachsen mit irgendwie immer herrlich. Essen und Trinken dazu.
Aber es ist super, dass du, also besser geht's nicht, also klischee-mäßig jetzt natürlich.
Total, ultra.
Jeder Deutsche will Grauburgunder und Primitivo, oder sehr viele halt, nicht, die mit Wein einsteigen. Aber warum eigentlich? Wie kamst du auf Primitivo oder wann war die erste Berührung mit Primitivo?
Irgendwo Restaurant, also als ich noch wirklich gar keinen, also immer noch nicht, aber noch gar keinen Plan hatte und das hat mir geschmeckt. Aha. Punkt.
Weil es satt ist oder? Ich will nicht blöd jetzt, ganz normale.
Auch da, ich habe das Gefühl, es ist nicht zu sauer. Mhm. Ich glaube, der muss noch ein bisschen stehen. Nicht zu sauer, nicht zu viel Tannine, nicht zu irgendwie pelzig oder sowas. Und auch da, der ist einer, der irgendwie mir eigentlich immer schmeckt. Ja.
Willst du auch Weine manchmal in eine Karaffe rein?
Ja, doch, doch. Und dann gibt es noch diesen on top und dann kommt da so Luft mit rein. Wie heißt
wenn
das
so rausswirlt oder ja, was genau. So? Ja, das sind so schnell Dekanter.
Was? Ich sehe da Lächeln.
Das ist so ein Aussatz für die Flasche und der wirbelt den Wein dann durch, während du den Wein ausschenkst.
Ja, es kommt einmal Luft mit rein. Echt? So, das geht quasi, es dauert eine Weile, bis er rauskommt, aber dann kommt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da was
steckt
viel bringt.
Steckt man oben auf die Flasche drauf?
Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Das wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Ja, aber eigentlich, ja, doch. So habe ich es von meinen Eltern gelernt. Die haben so einen großen. Hast du auch Dekanter dann?
Ja, genau. Ja.
So einen großen Dekanter. Die hören sich den Podcast vielleicht auch an und werden hier und da die Stirn runzeln, wenn sie meine Aussagen
hören. Grüße aber, nach Ravensburg.
Ja, absolut. Hey Mama, hey Papa.
Ach, nice. Ja, ich habe auch einen Dekanter bekommen, habe ich gehört. Shoutout übrigens an die.
Stimmt, der ist mein guter Altsinger. Ich habe den noch nicht übergeben tatsächlich, aber er existiert.
Vielen Dank.
Aber ich wurde heute eines Besseren. In beiden Fällen mag ich meine Weine deutlich weniger als eure. Also den
außer den Veltliner, den ist jetzt nicht so.
Ja, den Veltliner, nee, den will ich nicht tatsächlich, aber den Kabinett fand ich gut. Und den Beaujolais.
Scheiße, Marion bringt mich um, Alter. Jetzt nehme ich so einen Wein mit und der kommt nicht gut an.
Aber du fandest ihn ja gut. Das ist ja, also deine Meinung zählt, glaube ich, hier auch mehr.
Aber Kabi, der Kabi-Botschafter war heute wieder erfolgreich. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe wieder einen Menschen mehr vom Kabinett überzeugt. Boah, aber ich glaube, mir schmeckt der Primitivo.
Ja, wirklich?
Ich glaube, ja.
Willi mag ich nicht so, sehe ich jetzt schon.
Es ist genau das, was ich erwartet habe. Es ist halt so.
Ja.
Gefällig wieder. Gefällig, ja, keine Fehler, aber auch nicht.
Ich glaube, das ist auch nicht mal ganz trocken. Der wird, glaube ich, ein bisschen Restzucker haben, so wie er schmeckt.
Ja, deshalb schmeckt er mir, glaube
ich. Hat auch noch 14 Umdrehungen stehen am Etikett. Könnte auch sein, dass das 15 sind, weil der Wein ist relativ.
Was heißt das?
Kalt. Für Alkohol.
Ah, 14 Umdrehungen.
Genau. Und ja, vom Tannin bin ich tatsächlich, es hat schon ein bisschen Tannin, Säure so gar keine. Aber das ist ja auch ein Merkmal. Es heißt ja in viel Weinliteratur, dass das auch das gleiche ist wie Zinnfandel. Das ist das, was es in Kalifornien gibt. Mhm. Und
es Primitivo und Zinnfandel ist es.
Aber Primitivo ursprünglich ja, aus Kroatien, glaube ich.
Es wurde lang behauptet, dass es das Gleiche ist, dann wurde es wieder anders. Also ich habe tatsächlich mich versucht, sehr gut auf die Folge vorzubereiten, auch wenn man das nicht merkt. Und es steht wirklich in jeder Literatur ein bisschen anders. Es gibt halt heute, früher hat man das nur ampelografisch verglichen. Das heißt, man hat Trauben, Blätter, Reife und so weiter miteinander verglichen, ist immer schwierig, weil das eine wächst dort, das andere wächst da, kann man es nicht genau sagen. Dann hat man mal lange behauptet, ja, das ist das Gleiche. Und heute gibt es auch ganz viel DNA-Analysen, also es geht alles viel genauer mit Labor und so weiter. Und dann ist man jetzt wieder ein bisschen abgekommen davon. Da sagt man, es hat vielleicht die gleichen Vorfahren oder eine Überrebsorte, eine alte, von denen beide irgendwie ausgehen, also stammbaummäßig. Man ist sich nicht ganz sicher. Also ich glaube, schmecken tut es relativ ähnlich. Es hat auch sehr ähnliche Parameter. Wenig Säure, viel Alkohol vom Tannin, auch eher weich. Wächst beides sehr, sehr gut in warmen Gegenden. Also ja, ich bin jetzt kein Fan. Also es gibt ein paar, also alte Lodi zum Beispiel, so aus den USA, Lodi sind, das kann schon manchmal irgendwie sogar eine gewisse Eleganz mitbringen. Aber so diese apulischen, so wie hier dieser wunderbare Primitivo di Manduria Jahrgang, steht da Jahrgang drauf? Da steht gar kein Jahrgang drauf, das finde ich spannend.
Ja, muss man den nicht draufschreiben?
Doch, 2020, hinten ganz klein, extra drauf gedruckt. Das ist vielleicht lustig, vielleicht produzieren die einfach wahnsinnig viel und machen immer die gleichen Etiketten und drucken dann einen Jahrgang extra drauf. Finde ich auch spannend. Hat immer 14 Alkohol, egal welcher Jahrgang.
Aber ich finde, bei dem zum Beispiel hittet mich der Alkohol irgendwie nicht so wie bei,
bei dem Kalten, ne?
Bei dem Beaujolais irgendwie, keine Ahnung warum. Aber ich fand
du beide... Du bist heute auch einfach im Team Lotte, nicht im Team Tunda. Ich sehe das schon. Der Veltliner hat auch nicht geschmeckt.
Doch, der Veltliner hat mir geschmeckt.
Solidarisiere dich nur mit deinen Musik. Ich dachte, wir sind Freunde. Ist schon okay.
Ich bin mit dir, ich bin Diplomat. Ich bin mit jedem gut. Nee, ich finde die beide gut. Aber ich finde gerade so kalt. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Primitivo immer nur warm in Anführungszeichen getrunken. Kalt habe ich das noch nie.
Es wird auch immer zu warm getrunken.
Nie getrunken.
Sagst du deinem Rider auch die richtige Trinktemperatur?
Nee, leider nicht.
Ist der nur für Getränke und für Essen zuständig oder für alles?
Was meinst du damit?
Was gäbe es noch? Ein Adidas-T-Shirt, Adiletten bitte.
Neue Socken.
Nee, vor allem das.
Du kannst da theoretisch draufschreiben, was du willst.
Es gibt manchmal so Bands, die schreiben irgendwas Absurdes drauf, einfach nur um zu gucken, ob die Veranstalter den Rider tatsächlich lesen, wie irgendwie nur blaue M&Ms oder sowas, typischerweise. Und wenn die das dann nicht streichen, dann weißt du, okay, sie haben es wahrscheinlich nicht gelesen. Nee, aber vor allem Essen und Trinken.
Cool. Aber ist das auch immer dann gebietsabhängig oder kriegst du dann die Weine überall?
Es sind nicht nie die, also selten genau diese Weine. Das sind jetzt die aus dem Weinland mit mir ums Eck. Irgendwas in der Hoffnung, dass es ein guter ist. Aber sind wir total offen. Portugal ist immer der gleiche, der Rum, das ist die Marke. Ja, und sonst sage ich immer Primitivo, Grauburgunder und dann guck ich, was kommt. Aber ich merke schon, ich muss das abändern.
Nee, du musst überhaupt nichts. Wenn dir das schmeckt, dann schmeckt dir das bitte. Sorry. Ich
nein,
halt
nein,
nur,
nein, ich sage ja
du,
nicht.
Mir, ich bei uns schon, ist es so, ja. ich will am Tag gern mindestens eine Flasche Wein trinken. Meistens ist es eh mehr. Das ist tatsächlich mein Leben.
Du willst
so.
Am Tag eine Flasche Wein trinken?
Ja, wenn ich.
Hast du mal so einen Lebercheck gemacht? So?
Ja, ich mache jedes Jahr einen Lebercheck natürlich.
Ich sage ja, ist kein Mensch.
Auch mein heutiger Tag sieht aus, was der Tagwache nach einem relativ ruhigen Abend gestern, als ich um 1.30 Uhr das Lokal verließ, bin ich dann irgendwann zwischen 2:30 und 3 im Bett. Dann stehe ich um 7.30 Uhr auf, gehe eine Runde laufen, war halt etwas warm. Dann bereite ich den Podcast vor.
Du stehst trotzdem um 7.30 Uhr auf?
Ja, heute Chapeau. War das so, weil ich ja das ein bisschen hier auch vorbereiten will. Dann trinke ich hier mit euch, dann machen wir noch eine zweite Folge und dann gehe ich um 5 nochmal kurz kalt duschen, weil dann gehe ich in den Service. Wieder so bis 1.30 Uhr oder 2, je nachdem, was der Abend bringt.
Krass.
Und wenn ich dann so im Service stehe, trinkt man ja auch wieder was, weil dann kommen ja die Stammgäste und dann gibt es ja wieder was Gescheites und so und dann kostet man halt mit und trinkt mit.
Das heißt, du trinkst schon eher so jeden Tag eigentlich.
Ja, und wenn man dann davon ausgeht, also laut Adam Riese gehen, egal wie man einschenkt, so 6 anständige Gläser aus einer Flasche Wein. Und wenn du jetzt sagst, ich arbeite von 18 Uhr bis 2 in der Früh, dann ist das nicht mal ein Glas pro Stunde. Also ist das ja fast nichts.
Ja, voll.
Klingt immer viel, eine Flasche Wein.
Ich kenn das.
Aber wenn du jetzt rechnest, ein Glas pro Stunde ist ja nichts.
Ja.
Deshalb sage ich, ist es meistens natürlich mehr als eine Flasche pro Tag.
Und dann aber gemischt.
Und
oder
dann habe ich
Farbe.
Natürlich lieber, wenn das jetzt Weine sind, die etwas leichter daherkommen und eleganter sind, als dieser Totschläger aus Apulien hier mit 14,5 Volumensprozent. Weil dann kannst du natürlich direkt ins Bett gehen. Und dann mag ich lieber leichte, frische Weine, die trotzdem eine gewisse Struktur haben, eine Länge, aber dich auch wach halten über den ganzen Abend. Und das wollte ich jetzt nur zeigen, dass es auch immer Alternativen gibt zu sowas. Ich verstehe das schon, dass manche Leute setzen sich ja auch in ein Weinlokal, wollen 3 Stunden sitzen und ein Glas Wein trinken, weil sie sagen, oh, der tut mir so gut und der ist so gemütlich, so ein Kaminwein.
Ich habe nicht mal auf die Prozentzahl geschaut.
Flipp ich aus, ey.
Ich kenne den einfach nur.
14. Schon ordentlich. Aber das ist auch der Grund, warum Leute sagen, Rotwein macht halt müde, einfach weil er mehr Prozent hat.
Aber wie kannst du das gut finden und Romane Conti gut finden?
Keine Ahnung, ich bin halt vielschichtig, mein Schatz.
Oder chaotisch.
Wieso denn? Du kannst ja nicht jeden Tag Romane Conti trinken.
Natürlich nicht, ja, also. Aber die Stilrichtung ist eine komplett verschiedene. Ich will jetzt endlich mal diesen Käse kaufen.
Ich mag ja auch Mallorca
der
Hip-Hop.
Hier, der ist besser. Habt ihr noch mal so ein Messer?
Kurz? Ist der tatsächlich besser?
Ja.
Das ist ein Comté aus dem Jura.
Du kannst doch aber auch verschiedene Musikrichtungen.
Trinkt man am besten zum Chardonnay.
Ich höre auch gerne Mallorca-Songs und Hip-Hop. Kann ich ja beides mögen.
Ja gut, das stimmt.
Hast du denn für unsere phänomenale Terroir und Adiletten Spotify-Playlist einen Song mitgebracht?
Ja, ich wünsche mir, während ich diesen Käse schneide, ich wünsche mir Texas Sun.
Aha.
Boah, wirklich jetzt? Oder
kennt ihr den?
Ich liebe den.
Ist der mega, oder?
Bar-Song.
Ich kenne den nicht.
Der ist warm und sommerlich und trotzdem unfassbar gut.
Texas Sun, das klingt
Texas
auf jeden
Sun.
Also wenn du in der Bar richtig schmusen willst, dann geht das nur zu Texas Sun.
Also es ist Leon Bridges und ich habe Schwierigkeiten, den Namen des anderen Künstlers auszusprechen. Kruang Bin.
Okay.
In etwa. Das machen wir nochmal neu gleich im Cut. Nee, das werde ich noch lernen. Aber das ist ein großartiger Song.
Texas Sun, okay. Ja. Klick, eingeloggt und ihr alle da draußen. Klick, geil. Klick, cool. Folgen.
Ja. Also, meine Lieblingsweinbar, habe ich schon gesagt, ne? Das ist auch das ist
Volkspark
auch
Friedrichshain, hast du nur gesagt.
Das ist aber eine große Weinbar.
Das heißt.
Ist das Briefmarkenweine?
Heißt nee, das die Bar oder Weinbar? Soll ich mal gucken, wie das heißt? Das ja, braucht ihr konkret, mal. Ne?
Das müssen wir jetzt schon wissen, wo du gerne hingehst.
Kann ich kurz dein Handy nehmen?
Ja.
Geil. Ich bin vorbereitet schon wieder.
Alle Berliner Fangirls und Boys wandern da jetzt hin. Jeden Tag eine Schlange. Ist Lotte heute hier? Ist Lotte heute hier?
Ich bin da echt sehr, sehr gerne.
Mann, ich hab Wackies Nuts gerade.
Ich hab's, ich hab hier ein Handy. Warte, ich muss mal jetzt rausholen hier.
Und 1%, super.
Danke. Fuck.
Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, also während du hier suchst, noch die ein oder andere Frage, so, also ja, du hast
es gefunden. End heißt das, END.
END?
Ja, Wine and More. Und es gibt auch so zwei, drei Gerichte pro Abend maximal. Und,
also so kann richtig, man auch was essen dabei?
Ja, eine Lasagne und vielleicht ein bisschen Käse und Oliven oder sowas. Aber es finde ich richtig schön da.
Cool.
Sprechen etwas Deutsch, vor allem Italienisch und gute Weine.
Nice. Also ist es so italienisch geführt und auch so ein bisschen italienisch ausgerichtet, so mäßig von dem Sortiment, was die haben? Oder haben die auch so alles?
Das weiß ich nicht.
Also auch, oder weiß ich.
Ich wurde immer gut beraten, es hat mir immer gut geschmeckt, große Weinkarte. Und einfach, ich mag den Vibe. Also das ist, deshalb bin ich heute hier, weil ich das mag, was Wein macht. Diese Gelassenheit, die Entschleunigung. Und das ist auch das, was der Laden für mich macht. Das einfach, man ist immer willkommen, man fühlt sich nicht fremd. Das Essen ist gut. Das der Wein vor allem auch.
Mit offenen Armen empfangen.
Genau.
Das ist
genau.
Immer gut.
Schmeckt dir der Käse?
Der ist hervorragend.
Gut.
Ich liebe Comté.
Voll geil, Comté. Beste.
Habt ihr jetzt den Käse, die Käseart erraten?
Ja.
Du bist Käsesommelier.
Nein, es gibt keine.
Ihr könnt ja echt alles, also, ey.
Nein, ich kann nicht. Wir können nicht. Aber ja, es, aber ist halt so, es gibt so. Überhaupt keinen Käsesommelier, keinen Fleischsommelier, keinen. Sommelier war früher mal der Begriff Moonshank. Und ja. Moonshank waren Leute, die für Barone und Könige oder Königinnen oder whatever. Mhm. Alles Gender, ganz wichtig. Immer alles ausgesucht haben, was die getrunken oder auch gegessen haben. Das heißt, ein Sommelier sollte eigentlich über alles Bescheid wissen, was irgendwie in der Form des Genussmittels ist. Das heißt, Wein, Tee, Kaffee, Zigarren, Speisen, Das fällt unter den Begriff Sommelier. Und alles andere macht irgendeine Lobby, die gerne mal wieder irgendeine Person hätte, die da ein bisschen Werbung macht, ja, und die da hingestellt wird als Testimonial. Ist alles ein Bullshit.
Ja, aber Comté ist ja schon so.
Man muss sich mit allem beschäftigen.
Oft wird oft, oder zumindest meiner Erfahrung nach, wird oft zu Wein gereicht. Deshalb habe ich jetzt mal geraten.
Manchmal sagt der ist auch so, der hat so Stückchen mit drin.
Das ist so geil, oder? Wenn das so kristallisiert ist, das ist so nice. Ich liebe das. Wenn die so ein bisschen länger gereift sind und dann diese kleinen weißen Punkte haben, das ist richtig nice.
Wie gesagt, am besten tatsächlich zur Jura-Weinen, wirklich, Chardonnay vor allem oder Sauvignon, passt das perfekt. Auch zum Grauburgunder oder Veltliner wahrscheinlich. Jetzt besser als zum Rotwein, würde ich sagen.
Ja. Hätte ich es früher bringen sollen.
Also perfekt.
Ja, vielen Dank. Ich fand's, oder find's Hammer.
Wieso, bist du schon fertig, oder was?
Nö, ich würde jetzt gerne, eigentlich will ich also was von dem Kabinett, kann ich jetzt zurück zu Weiß gehen?
Ich bin richtig durstig. Du kannst alles, klar. Kabinett geht sowieso immer.
Jetzt habe ich noch, jetzt
wir haben noch ein Glas für dich.
Der erste war der beste.
Jawoll.
Für mich.
Kabi.
Curly hat's gerissen. Nee, Hammer.
Curly als King Kabi.
Ja, Caro Deal, Shoutout an Caro Deal auf jeden Fall.
Du, gestern waren ja in der Waldbühne die Stones.
Ja.
Schau nächste Woche Seed an.
Geil. Auch Waldbühne?
Ja, die spielen, glaube ich, 10 Mal in Berlin gefühlt oder so.
Ach, krass.
Oder, weiß ich nicht, ob die Waldbühne spielen.
Nur 9 Mal?
Wie heißt das andere Seite raus ist?
Wohlheide.
Das, ich verwechsel
das
immer.
Ach so, eins krass, ich verwechsel das auch immer. Ich dachte, ich habe gerade gedacht, das Gleiche.
Nee, aber Rolling Stones
haben wir Olympiastadion gespielt.
Gestern?
Ja, oder?
Ich glaube Waldbühne, oder?
Nein, die spielen immer Olympiastadion.
mir auf jeden Fall klein, die Waldbühne für die Jungs.
Ja, glaube ich
stimmt
auch.
Stimmt eigentlich, Waldbühne gehen nur 30.000 oder so, ja, gell?
Dafür stehen die nicht drauf. Auf, Bruder. Dafür wird Sauerstoff selbst nicht aufgefallen.
Naja, gut. Nachdem Mick Jagger jetzt ja nicht mal beim Wiener Würstelstand erkannt wird. Hat das gelesen?
Nein.
Das war so geil, jede Ösi-Zeitung hat darüber geschrieben, der war beim Bitzinger. Also für alle, die mal in Wien sind, Bitzinger an der Oper ist einfach ein mega geiler Würstelstand. Und er ging nach dem Konzert noch dorthin auf ein Bier und ein Würstel. Und da standen zwei Typen daneben und der hat die auch so ein bisschen angemault und so. Und die meinen dann so, ja, nee, mit dir wollen wir nicht reden. Und die haben nicht erkannt. Wow, und da hat jede Zeitung geschrieben, dass die beiden Idioten Mick Jagger nicht erkannt haben.
Der war danach halt richtig down, Alter. Stell dir vor, hast du ein Kick gespielt von so 80.000 Leuten, dann gehst du raus und dann so, hä, wer bist du? Auch
mal vielleicht war es auch mal erfrischend nach allen Jahren.
Ja,
mal
ja,
so, hey, krass.
Stimmt, kann ich mir auch vorstellen.
Aber wie machen die das? Leben die immer noch Exzess? Meinst du?
Die sind 80 oder so.
Ja, aber
nicht, dass die noch Exzess leben.
Glaubst du nicht?
Nee, ich glaube, das ist eher so.
Ich meine, wenn Lotte jetzt nach jedem Konzert hier, weiß ich nicht, was nass war, also nasser wahrscheinlich so an die 47 also ich glaub, Kilo.
Udo hat so ein bisschen Tag runtergeschraubt. Udo Lindenberg, der macht es ja auch schon seit ein paar Jahren, der hat auch wilde Jahre gehabt, so. Das ist ja so ein Eierlikör hier und da, aber mehr auch nicht. So,
ja, ich glaube so.
Das muss man auch irgendwann.
Ein Eierlikörchen.
Ich meine, die haben sich ja mehr als gut gehen lassen, denke ich mal, in ihren wilden Jahren. Deshalb glaube ich nicht, dass die da jetzt noch sich irgendwas beweisen müssen, ehrlich gesagt. Und die sind ja echt schon, oder wie alt sind die? Über 70 auf jeden Fall schon. Da kann man ja nicht mehr
so draufhauen.
Krass an draufhauen, glaube ich.
Ich glaube, Keith Richards gibt es gar nicht mehr. Das ist irgendeine Person mit so einer Maske.
So ein Hologramm einfach.
Ich bin mir fast sicher.
Nur digital anwesend.
Er spielt in 30 Jahren auch noch, weil das sind nur einfach Personen mit Keith Richards Maske auf.
Aber zu so Konzerten muss man jetzt eigentlich echt gehen. So, das ist so.
Ja,
jetzt nachdem so zwei, drei Jahre war jetzt gar nichts und jetzt kommt es nochmal und dann, bevor man es dann tatsächlich vielleicht echt irgendwann nicht mehr sehen kann.
Ja, voll. Ich habe.
Aber das ist so uncool, finde ich. Auch wenn Guns N' Roses jetzt wieder tourt, die haben in Wirklichkeit zwei geile Alben gemacht. Das war's. Die haben sich nie weiterentwickelt. Nicht einmal.
Ja,
der Einzige, der sich ein bisschen weiterentwickelt hat aus der Band, war Slash. Alles andere war ein Schaß in Wirklichkeit.
Aber wenn du zwei Classic-Alben hast, da kannst du schon
und dann gehen die
Karriere
immer wieder auf Tour drauf und spielen das Gleiche. Und da gibt es Leute, die fahren da überall hin in Europa und feiern Axl Rose. Also
das
ist ja,
ja, aber das ist das. Aber ich glaube, das geht dann nicht nur so um die Musik an sich, sondern das ist halt, du verbindest damit halt einfach dann so ein Lebensgefühl und eine Zeit, in der du irgendwie das kennengelernt hast und so. Also so wäre es bei mir. Jetzt wenn jetzt irgendwie ein Dude, den ich irgendwie immer vor 20 Jahren gehört habe, nochmal auf Tour geht, würde ich wahrscheinlich auch hingehen, auch wenn er kein neues Album rausgebracht hat, einfach weil ich mich dann wieder wie 20 fühle. So, ich glaube, das ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Aber wo ihr gerade über große Konzerte redet, ich habe gestern auf Netflix eine Doku gesehen über dieses Woodstock 99 Festival. Mhm. Alter, das ist so crazy. Das ist schon dann am Ende so ausgeartet und sie haben das ganze Festival abgerissen. Aber da waren einfach so 250.000 Leute.
Alter.
Dazu Limp Bizkit gespielt und Korn und Rage Against the Machine. Weil wir gehen im September nach Wien zu Rage Against the Machine.
Geil.
Ja.
Kennst du noch?
Die haben
ja, klar.
Ich glaube auch noch.
Ich habe jetzt einen Praktikanten, einen Edelpraktikanten, den Clemens Grubsler.
Ein Edelpraktikant, was ist das?
Der macht selber.
Ja, wir nennen ihn immer Edelpraktikant, weil er halt ein Winzersohn ist und auch gerade seinen zweiten Jahrgang selber lanciert hat, so ein 19-Jähriger, Wunderwutzi.
Echt gut.
Liegt immer zu Hause, der wohnt jetzt gerade in meiner Wohnung im Sommer, liegt immer zu Hause und lest Weinbücher. Also voll ein Nerd eigentlich, aber ein sausympathischer Nerd. Und der darf jetzt bei uns immer so Schallplatten, wir spielen nur LPs bei uns in der Bar. Und dann sage ich immer, ja, leg halt was auf. Und dann macht er halt so den Sucher und dann sagt er so, krass, Rage Against the Machine, was ist denn das? Ah, ich noch nie gesehen. Und sage ich, hier, spiel mal Pixies. Und er so, Pixies? Nie gehört, was ist denn da? Und
dann denkst du,
scheiße, wie alt bist du eigentlich? Und der ist halt 2003 geboren.
Ja,
ja, das ist nochmal 8 Jahre,
das ist
8 Jahre
schon,
nach mir.
Was wir schon erwarten.
Aber das heißt, da steht dann jemand und der dreht dann alle, weiß ich auch nicht, 13 Minuten gefühlt die Platte um, oder wie?
Ja, so lange. Endlich sagt mal jemand, stressig, oder?
Ja, ultra.
Solange die Spur halt dauert, ja klar.
Ja, ja.
Aber ich denke mir halt immer, wenn ein Künstler, bist du auch Künstlerin, halt so ein Album macht, dann wird das ja wahrscheinlich auch einen Grund haben, warum das zum Beispiel 9 Tracks hat und warum jeder Track dort ist, wo er ist.
Voll, voll.
Und deshalb mag ich das, ein Album einfach durchzuspielen. Und wenn man jetzt frühere Platten aus den 70ern und 80ern hat, dann ist es ja fast wie ein Film, den man sich von vorne bis hinten anschaut. Ja. Heute, finde ich, ist es ein bisschen anders. Da versucht man immer einen Hit nach dem anderen, dann ist es oft zu aufgeladen. Mhm. Aber wenn man so alte Platten hat, so weiß ich nicht, zum Beispiel, was haben wir denn da, so Pink Floyd oder soll ich sagen, das ist ja wie ein ganzes Konzert, so mit Intro, Outro, dazwischen, Aufbau, so geil, zum Alben Highlight waren. Und so. Und das ist dann schon geil, wenn man das immer, aber ja, wir machen uns dann die Zeit, dass wir die Platten auch immer drehen.
Ja. Ich fand es gut, also Adele war ja eine der ersten jetzt in dieser Zeit, die irgendwie diesen Shuffle-Modus wieder abgeschafft hat, für sich zumindest, sodass man halt das Album genau in dieser Reihenfolge durchhören muss, was es eigentlich auch, wie sie es gedacht hatte. Aber wenn ich jetzt so mir so vorstelle, so einen Abend lang Musik zu spielen, so 4, 5, 6, 7 Stunden und dann alle 15 Minuten einen Flatter umdrehen, da brauchst du ja eigentlich jemanden, der nur das macht.
Krass, ja. Ja. Und ich stehe ja immer so auf Alben und jetzt ist ja durch die 4. Staffel von Stranger Things von Kate Bush dieses Running Up That Hill wieder rausgekommen. Und dann denke ich mir, geil, muss sofort das Album einmal durchhören und dann bestellst du die LP. Das Album ist so ein Müll, das ist unglaublich. Da ist wirklich nur der Hit drauf. Und alles andere ist wirklich, das gibt's gar nicht.
Aber was ich krass finde, ich weiß, also ich fahre auch viel Zug in letzter Zeit wieder so, jetzt wo bin ich so scheiß teuer ist, Schwabe. Und das, super viele Kids auch mit dem Abteil, ganz viele Klassenfahrten, gerade auch nach Berlin. Und die Kids hören wieder Musik, die so vor meiner Geburt gefühlt noch war. Also wenn dann auf einmal wieder so Joni Mitchell oder sowas läuft, denke ich so, hey krass, was geht bei euch eigentlich ab? Also richtig cool, es wird super viel Musik von davor noch wiederentdeckt.
Aber ist das, dass man sich vielleicht wieder sehnt an, ich finde der Sound damals handgemacht. War auch ein ganz anderer. Ja, ich weiß nicht, ob es handgemacht ist, aber heute ist immer, die klassischen Songs heutzutage, wie lang, also muss ich jetzt mit euch reden, so wie lang ist heute eine Nummer? 2, maximal 40. 2 Minuten, oder?
Nee, das ist 2,40.
Längere Aufmerksamkeitsspanne gibt es.
2,30 so durchschnittlich.
2,30 ist immer das Ziel.
Du wirst ja auch so hingedroschen, dass der Song nicht länger geht. Da müssen alle Regler immer ganz oben sein.
Nach 5 Sekunden müssen Vocals kommen, sonst
schwierig. Der Sound muss mega satt sein irgendwie. Und das war ja früher schon was anderes. Also weißt du, so, weiß ich nicht, der Led Zeppelin-Album durchhörst,
so 7 Minuten Songs oder so.
Da gab es Intros, die haben 3 Minuten gedauert halt.
Ja.
Voll.
Gut, da hat man halt auch nicht weiterklicken können. Schon klar. Naja, aber es kann nicht das ganze Leben aus weiterklicken. Es ich trinke ja die Flasche so, Wein auch aus.
Ist ja oft so, dass sich alles immer wieder wiederholt, so circle-mäßig. Also ich glaube schon auch, dass es irgendwann wieder eine Gegenbewegung geben wird. Aber jetzt sind wir halt gerade auf dem ADHS-Modus ein bisschen angekommen, was die Länge angeht.
Das wird auch wieder aufhören, glaube ich. Auch, also gerade wir sind so mit TikTok bei so einer Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden gefühlt. Das wird irgendwann wieder kommen, so mit der Entschleunigung und so.
Glaubst du, werden die Menschen wieder gescheiter?
Ja, glaube ich schon.
Sag mal, also jetzt andere Frage vielleicht, aber wie kommuniziert man so ein super... Wie groß sind eigentlich deine Konzerte? Sorry, ich kannte dich davor nicht.
Ja, ist cool. Unterschiedlich. Also wenn wir jetzt so Festivals spielen, keine Ahnung, das Fest waren 30.000 Leute, 35, aber es sind ja Line-Ups, also spielst du ja mit anderen Künstlern zusammen.
Und du hast vorher gesagt, du trinkst nie vor einer Show. Wie pusht du dir da das Lampenfieber aus dem Hirn?
Meditation.
Bitte, du kannst mir nicht erzählen, dass du vor dem Konzert meditierst.
Doch, wirklich. Das hilft voll. Also sich einfach bewusst zu machen, so ey.
Weil es ja so leise ist auf so einem Venue.
Ja, im Backstage kurz einmal durchatmen und sowas. Irgendwie, ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren. Jetzt irgendwann hast du dann den Draht irgendwie für dich so.
Du nimmst nicht 2 Schorlen, prügelst du auf Ex rein und dann gehst ganz entspannt auf die Bühne?
Nee. Also manchmal, wenn so die ganze Band, dann wir kommen als Band davor auch immer zusammen. Ich habe ja noch 4 Jungs, die mit mir auf der Bühne stehen, so. Setzt man sich davor irgendwie zusammen und dann stößt man mal an mit dem Sekt und trinke ich einen Schluck oder so maximal und dann gehe ich rauf. Ich habe eher so Respekt vor Kontrollverlust als vor zu viel Aufregung. Weil mit der Aufregung kann ich umgehen. Ich habe ich mache auch so Coaching, so einfach um mental fit zu bleiben in dieser Welt und auch in der Zeit. Ich finde es auch irgendwie herausfordernd, so wenn man so viel in der Öffentlichkeit steht, auf die Dauer. Und der meinte es zu mir, das fand ich ganz cool, mein Coach meinte zu mir so, ey, alles, was Energie ist, ist erstmal gut. Wenn du aufgeregt bist, nimm es einfach als was Positives. Du hast gerade Energie in dir drin und wandel das in irgendwas um, was dir was bringt. So. Und da gehe ich lieber mit um, als mit irgendwas, wo ich nicht mehr so klar bin.
Das Fest ist krass, ne?
Das Fest Karlsruhe, Hammer. Das ist richtig geil. Ne? Einen Tag auch mit Seed zusammengespielt tatsächlich. Geil, ja. So. Und das ist einfach, ja, großartig.
Ja, ich habe auch lange in Karlsruhe gewohnt. Ich habe auch einmal, durfte ich auch auf der Hauptbühne spielen und dieser Berg, der da davor ist, das ist so wild.
Ach so, Hammer, du hast diesen Mount Klotz, nennen die das, ja. So das heißt, es geht so hoch einfach. Und du siehst halt einfach diese, am Ende 35.000, glaube ich, wenn es ausverkauft ist.
Wie so eine Welle.
Du siehst halt alle, du siehst auch alle Menschen und man darf auch die nicht animieren zum Springen, weil wenn die springen, dann gibt es so richtigen Domino-Effekt, wenn jemand hinfällt, dann hast du halt, dann siehst du einmal krass den ganzen Berg rollen, so, aber ist auf jeden Fall so geil.
Genau? In Karlsruhe, direkt in einem Park, in einem Stadtpark, in der Klotze.
Ich habe so Fotos gesehen, ah, okay. Ja.
Und das ist echt eine geile Venue, weil das wie so ein natürliches Amphitheater halt ist schon unten, ist so die fette Bühne reingebaut. Das macht schon Spaß.
Auf jeden
Fall. Was hörst du in deiner Freizeit für Musik?
Sam Fender, Leon Bridges. Nice. In letzter Zeit so ein bisschen, ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Bock auf so Country, aber eher so von so Noah Cyrus oder so geil, diese nice, Ecke, ja, Lance Stella auch so ein bisschen. Also alles, was jetzt gerade Sachen, die vor allem warm sind und irgendwie so.
Country ist geil.
So hoffnungsvoll, so glaube ich, irgendwo mit drin, so ein bisschen.
Ich muss sagen, ich bin so voll der, es klingt immer so weird, aber ich höre privat echt krass wenig Musik. Also wenn ich mal ab und zu joggen gehe, ab und zu, ja.
Ich höre so die ganze Zeit, ich stehe morgens auf mit Musik, duschen mit Musik, kochen mit Musik, arbeiten mit Musik. Ja,
ich mache halt so viel Musik. Ich
mache halt gefühlt jeden zweiten Tag. Werbeschleife.
Dadurch, dass ich halt so viel im Studio bin und selber Mucke mache, bin ich halt dann manchmal happy, wenn ich dann lieber irgendwie einen True Crime Podcast anhöre oder so.
Das mache ich aber auch viel. Anstatt
jetzt auch einen Song. Und wenn, dann höre ich halt oft Sachen, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, also Sachen von früher oder so und jetzt nicht die Top 50 Spotify mäßig so, weil das dann so gefühlt näher an meinem Alltag dran ist. Weißt du, dann kann ich
das ist sehr frustrierend. So. Also so diese immer so New Music Friday, das ist...
Ja, da bin ich halt dann sofort im Arbeitsfokus und denke so, oh, das war eigentlich eine ganz geile Idee.
Das sind auch so ein analytisches Hören. Also genau, doch, jetzt habe ich doch eine Frage noch an dich. Wenn du Weine trinkst, analysierst du dann direkt? Bist du dann so in so einer Art so Ranking, ey, wie muss das sein? Oder kannst du auch einfach einen Wein trinken und nur genießen? Nee,
kann ich nicht.
Ja, krass, weil so ist mit Musik dann auch.
Genau, ich kann auch nicht auf ein Konzert gehen. Also selten, dass ich auf ein Konzert gehe und einfach nur da stehe und denke, oh, der Obergeil, alles, sondern dann sowas. Wie hält der das Mic, Bro? Also übertrieben was gesagt. Was ist
mit dem?
So, was ist mit ihm? Hä? Was war das für eine Ansage?
So, zu Beginn, also ich versuche, natürlich genieße ich Wein, weil Wein ist ja ein Genussmittel und ich liebe es ja auch.
Ja.
Aber das erste Glas ist immer reine Analyse. Ich liebe es auch, mir Weine die ganze Zeit blind einschenken zu lassen. Ist für alles ein voller
Nerd-Scheiß.
Also du weißt nicht, welche Rebsorte, woher, welches Jahr, gar nichts?
Also wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich mir den Wein immer blind einschenken zu lassen.
Krass. Dann,
weil du bist sofort, wenn du ein Etikett siehst, bist du voreingenommen.
Ja.
Dann ist der ganze Zauber weg.
Ja.
So, und dann passiert es dir ganz oft, dass du in meinem Fall natürlich sofort drauf kommst, was es ist.
Ist das so?
Nein, natürlich.
Aber jetzt schon 20.
Das ist egal. Aber so Rebsorte kannst du wahrscheinlich dir denken.
Nein,
oder so.
Ja,
oder?
Es kommt drauf an. Manchmal hast du einen guten Tag, manchmal hast du einen Scheißtag. Ja, so. Ja. Und für uns Weintypen ist das ja immer auch so das Game. So.
Das wäre ein Special für einen Podcast. Sitzen, so
immer alles blind und jeder muss dann draufkommen. So, das ist halt so ein Spiel.
Letztens waren wir grillen.
Man kommt nicht oft drauf, aber oft passiert es einem, dass man einen Wein total downrated, was man sonst immer so sagt, oh, das ist so super geil und der Produzent ist so super und dann gefällt es einem gar nicht mal blind. Und oft ist es auch umgekehrt, dass du dann sagst, okay, das ist eigentlich Winzer ist ein Arsch, die Weine mag ich nie. Und dann plötzlich denkst du so, wow, das Glas ist so richtig gut. Und dann kommt die Flasche und dann denkst du so, Alter.
Ich sollte das so machen in Zukunft, wenn ihr hier Gäste oder Gästinnen habt, dass ihr den Wein vorher nicht seht. Das wäre ich eigentlich am spannendsten.
Das ist eigentlich krass.
Vielleicht hättet ihr der Graube gut angeschmeckt.
Letztens haben wir geredet bei einem Homie von Willi, Sauf Bay.
Ja.
Und der ist auf jeden Fall der Blindverkostungsking gefühlt. Und das war, fand ich halt voll krass, weil die haben da halt teilweise den Wein wirklich bis aufs Detail gefühlt runtergebrochen, nur vom Schmecken, so woher der kommt und sogar den Winzer und so. Und dann saß ich so daneben, so, okay, Bro, was ist mit dir los? Irgendwie wie gefühlt, du hörst so drei Chords von einem Song und dann so, ah ja gut, Bruce Springsteen.
Ja, aber man ist ja schnell, also A kennt er ja unsere ganze Weinkarte, also der war schon oft da. Dann, es ist ja auch immer so Psychologie, wenn du Menschen kennst, weißt du, was die gerade gerne trinken, was gerade on vogue ist. Ja, und dann kommt schon mal viel, dann hast du sofort, wenn es Riesling ist, hast du es relativ schnell, wenn es Chardonnay ist, hast du es auch, also dann gehst du mal in die Ecke, dann sagst du, okay, der wird mir jetzt keinen Chardonnay aus Kalifornien servieren, nein, dann ist der Chardonnay schon mal aus Burgund oder vielleicht Deutschland oder Österreich, wenn es irgendwie kühle Aromatik hat. dann sagst du, okay, ist es jetzt super salzig, super kalkig, dann kannst du eh fast nur ins Burgund gehen. Und dann, wenn du die Karte kennst, sagst du dann, okay, ist der Winzer jetzt eher moderner Winzer mit viel Holz, wenig Holz, viel Reduktion, wenig Reduktion. Und dann bist du eh schon da.
Ganz klingt einfach. Jetzt
doch, dann mach ich mal nach.
Komplett easy.
Ja. Geil, ich bin zugelernt, ich fand's spannend.
Ganz entspannt so.
Ja, ey, wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, heute hier vorbeizukommen.
Danke für die Einladung.
Und,
bist du jetzt eigentlich betrunken?
Ja. Okay, jetzt gehen wir schnell. Ich bin auch nicht so, ich will gar nicht so viel. Dann.
Ja, das Auto bleibt heute auf jeden Fall stehen, würde ich sagen.
Ein Taxi. Ich habe noch, hab noch ein Interview danach, das wird jetzt lustig.
Das wird sehr gut.
Bring mich zum Auto, ich fahre.
Nochmal Cheers auf jeden Fall.
Danke, mega sympathisch.
Danke dir für die Zeit.
Gleich auch.
Ich hoffe, wir sehen uns mal im Studio. Ich bringe auch ein Kabi mit, auf jeden Fall. Ich bringe Kabinett
mit. Ja, das sind die. Ja, geil.
Okay. Ich versuche jetzt direkt mal ein Album durchzuhören.
Ja, mach das.
Prost.
Cheers. Thank you.